Nightmares come in different forms, at different times, for different reasons. Now, Wes Craven, the man that knows them better than anyone, is bringing you something new.
Can you hear me? You've got to fight it. Whatever it is, it's after you, and come back to me. You can't make it alone.
I'm afraid Dylan should stay with us until we know what's causing these episodes, Ms. Langenkamp. I'm sure you understand.
Willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und ihr hört gerade den 7. Teil unseres Halloween-Specials Horror-Oktobers zu A Nightmare on Elm Street. Und wie ihr es jetzt aus den letzten Folgen gewohnt seid, ich habe selbstverständlich einen Gast. Und wenn ihr den Titel der Folge richtig gelesen habt, dann habt ihr auch schon gesehen, dass ein Freund des Hauses heute hier zu Besuch ist. Vor 2 Jahren hatten wir schon das große Vergnügen, über Jagd auf einen Unsichtbaren zu sprechen. Und jetzt heute hier treffen wir uns bei uns hier auf der Nostromo. Und ich begrüße ganz herzlich den Dominik. Hallo.
Hallo, mein Lieber. Dominik alias der Podcaster deiner Albträume. Das hätte ich mir gewünscht.
Ja, schön, dass du da bist. Und wie ihr schon hört, heute werden wir etwas viel Wortwitz mit reinbringen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Und wer uns bis hierhin gefolgt ist, zu dieser 7. Folge, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, teilt und liked uns. Und für alle die Zuhörer, die den Dominik nicht kennen, magst du mal den Zuhörern draußen erklären, wer du bist, was du tust, und ja, erzähl ein bisschen was von dir.
Es wäre antiklimaktisch, wenn ich jetzt sagen würde, nein, möchte ich nicht. Also ich bin ja Autor, Podcaster, gelegentlich Filmemacher und ja, was soll ich sagen? Ich mache den Kio90 Podcast seit jetzt 2 Jahren. Mhm. Davor habe ich mehrere Jahre beim Cine Entertainment Talk gepodcastet. Ja, und im Kio90 Podcast nehme ich mir theoretisch primär in chronologischer Reihenfolge die deutschen Kinostarts der 90er Jahre vor. Und ich sage theoretisch, weil ich dauernd gute Gründe oder auch schlechte Gründe finde, um irgendwelche völlig anderen Sachen zu besprechen. Und sei es eben 3 Stunden über irgendeine willkürliche Episode von der Haie in der Fernsehserie zu sprechen. Für Abwechslung ist gesorgt.
Wir haben uns heute hier versammelt, um über den 7. Teil des Nightmare-Franchises zu sprechen. Und bevor wir da reingehen, tatsächlich wirklich die Frage, die ich jedem meiner Gäste auch gestellt habe, weil das ist auch so dieses Verbindungsstück für die Reihe. Was verbindest du mit Nightmare on Elm Street? Wie bist du dazu gekommen und welchen Stellenwert hat Freddy denn eigentlich in deinem Leben?
Ja, das ist eine lange, qualvolle Geschichte. Ich versuche sie etwas kürzer und witziger zu machen. Aber wie ich immer wieder gerne erzählt habe, bin ich in einem sehr FSK-konformen Haushalt groß geworden. Das heißt, Fernsehzeit war pädagogisch wertvoll limitiert und meine Mutter hat sehr darauf geachtet, dass wir nur FSK-konforme Kost auch konsumiert haben. Meinem Bruder war es relativ egal, weil das war so draußen Spielkind, das dann bei seinen Freunden nicht angebrachte Dinge gesehen hat. Und ich habe halt meistens daheim im Wohnzimmer ferngesehen und das war dann schwierig. Irgendwann kam dann so dieser Punkt, wo ich ein gewisses Alter erreicht hatte und meine Mutter auch, sprich sie früher schlafen ging, ich als einziger wach war, Herr über den Fernseher und die Fernbedienung war und dann eben auch Dinge gesehen habe, die vorher außerhalb meiner Reichweite sozusagen gewesen sind. Und ich sag mal, zu den ganz frühen Berührungspunkten mit Horror muss man dazu sagen, ich habe ja von früh auf sehr genreübergreifend Film und auch Fernsehen einfach lieben gelernt. Das hat schon mit 5, 6 Jahren angefangen. Aber die ersten, ich sag mal, 10 Jahre des Filmkonsums waren halt sehr geprägt von Abenteuerstoffen, Mittelaltergeschichten, Western, Komödien, dann gelegentlich die ersten Actionfilme, ne, klar, zwischendrin Comedies. Horror war immer so ein bisschen außen vor. Und ich habe lange und intensiv drüber nachgedacht, wann das eigentlich genau angefangen hat. Und tatsächlich ist Nightmare 7 gar nicht so unwesentlich daran beteiligt, dass meine Faszination für Horror dann doch irgendwann durchgebrochen ist und ich ein richtig großer Horrorfan geworden bin, der auch inzwischen etliche Horror-Drehbücher geschrieben hat und so weiter und so fort. Also das Genre lieb ich sehr, aber es fing halt erst relativ spät an. Denn da der Konsum erstmal verboten war, fing es bei mir erstmal so ganz zaghaft an mit ersten Bildern. Und da gibt's diese ganzen ikonischen Bilder, die sozusagen aus den 80ern übrig geblieben sind und so langsam in die 90er reingeblutet sind. Diese berühmten Bilder von Pinhead mit der Box, ne, dieses Postermotiv des ersten Hellraiser-Films. Dann gab's die Gremlins, waren in den frühen 90ern noch ganz groß, auch durch das Sequel, was dann rauskam. Und ich habe mal nachgeschaut, dann gab es den ersten Beleg, den ich habe. Der ist von 1994. Da war ich also 14. Und ich habe das mal mitgebracht. Das ist jetzt für Hörerinnen und Hörer natürlich voll uninteressant, aber ich kann zumindest vor dir mal punkten, wie viel Müll ich aufhebe. ich halte in die Kamera eine Ausgabe des Cross-Magazines aus Comics, Action und Abenteuer, richtig Disney's Limit. Und in der Ausgabe Mai 1993 waren Sammelkarten von Hollywood-Monstern drin. Das hat natürlich schon vom Cover her mein Interesse geweckt, weil ich schon so in den frühen 90ern eine Riesenfaszination für Make-up-Effekt, Practical Special Effects entwickelt habe. Und wahrscheinlich gefühlt wollte ich damals gar nicht Filmemacher werden, sondern entweder Schauspieler oder Tobi Lindala, der die Make-up-Effekte von Akte X gemacht hat, oder Tom Savini oder so jemand. Ich glaube, das war so, hätte ich damals Wunschbuch von der Person festmachen können, das wäre es gewesen. Und in diesem Magazin waren dann eben auch Standbilder von Freddy drin und ich konnte mir die in aller Ruhe angucken und dieses Make-up studieren. Und das hat mich einfach gefesselt. Ja, es hatte eine gewisse Künstlichkeit, aber auch ein Grauen. Es hatte Charme, Ausstrahlung, Charisma und Ekel. Und das alles nur von einem simplen und im EHPA-Verlag ordentlich zusammengeschnipselten, zu einer Collage zusammengetackerten Format. Und das hat mich voll abgeholt. Aber tatsächlich, der Knackpunkt mit Nightmare 7 war im, Achtung, Beweisstück B. Ich halte in meinen Händen die Nummer 11 vom März 1995. Die Movie Star. Ja. Das Genre-Magazin damals, das man noch bekommen konnte. Die Movistar, das fantastische Filmmagazin. Und ich bin ganz ehrlich. Ich meine, wir reden von 1995. Ich in der Vollpubertät, also natürlich am Star Trek gucken. Haben wir ja alle gemacht, als wir Vollpubertät waren. Und hier war ein Riesenbericht drin zu Star Trek Treffen der Generationen mit Titelstory und allem drum und dran. Und dass es hier auch um John Carpenters Mächte des Wahnsinns, Clive Barkers Lord of Illusions und Wes Cravens New Nightmare ging, hat mich erstmal nicht interessiert. Bis ich das Magazin aufgeschlagen, die Bilder gesehen, die Artikel gelesen habe und beschlossen habe, koste es, was es wolle, dauere es noch so lange, diese Filme, die wirst du sehen und du wirst sie lieben, selbst wenn du dich vor ihnen gruselst. Und so hat das angefangen. Es hat dann eine ganze Weile gedauert, bis ich ihn tatsächlich im Fernsehen, dann irgendwann im Nachtprogramm, gecatcht habe. Und er hat mich damals aus vielen Gründen auch ein bisschen verstört, auf die wir heute vielleicht noch kurz zu sprechen kommen. Aber das ist tatsächlich so die Ursuppe meines Horrorkonsums, meines Verständnisses von Horror. Und dann kamen so erst die ganzen anderen rein. Ich glaube, Halloween habe ich vorher schon gesehen, weil noch ein bisschen softer, kam noch öfter im Fernsehen. Aber alle anderen, die späteren Michael Myers Sequels, Hellraiser, Chucky, die kamen alle erst viel, 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 viel später. Mit Freddy hat es eigentlich angefangen.
Hast du die Nightmare-Filme in der Art Chronologie gesehen oder hast du die wild durcheinander geschaut?
Zuerst wild durcheinander, weil ich im Fernsehen sind ja hauptsächlich wiederholt worden, entweder Nightmare 1 oder dann eben bei der Fernsehpremiere und so in der ersten Zeit, als er noch frisch war, eben Nightmare 7. Und die anderen zwischendrin, die hatte ich alle irgendwie immer verpasst oder höchstens mal eine Szene von gesehen oder sonst irgendwas. Also tatsächlich, ich kann nicht 100% bestätigen, ob ich erst Nightmare 1 oder erst Nightmare 7 gesehen habe. Aber die beiden waren auf jeden Fall die ersten. Und dann habe ich erst im DVD-Zeitalter, also ich sag mal so das Jahr 2000, 2001, 2002, als diese Komplettbox von Nightmare rauskam auf DVD. Genau. Wo alle ungekürzt drin waren mit Bonus-Features, bla bla bla. Die habe ich natürlich sofort dann gekauft. Und dann mit einem Freund von mir, mit dem ich damals regelmäßig Filmabende veranstaltet habe, haben wir innerhalb von wenigen Wochen quasi en bloc die Filme einfach dann weggeschaut. Und das war so der Anfang. Und seitdem habe ich sie auch meistens chronologisch gesehen, ne? Hat man so ein neuer bester Freund oder ne, neue Freundin. Und was muss man machen? Also wie Filme, die wichtig sind, oder Filmreihen, die man selbst für wichtig empfindet, oder selbst solche Reihen, von denen ich nur drei Filme wirklich mag, muss man natürlich alle komplett durchziehen, ne? Auch bevor Freddy vs. Jason in die Kinos kam, habe ich dann nochmal einen kompletten Rewatch gemacht. Das waren schon ziemlich immer chronologisch. Aber halt nicht am Anfang.
Das ist ja fast auch deckungsgleich, gerade mit Fred und Odo, die ja auch den siebten Teil auch zuerst gesehen haben und da ein bisschen reingekommen sind. Und ich finde, das ist auch ein sehr schöner Bogen, denn auch hier mit der nunmehr siebten Inkarnation ist ja auch Wes Craven ja auch wieder zurückgekommen, genau 10 Jahre später. Das ist eine schöne Überleitung. Lass uns doch einmal ganz kurz Cast und Crew durchgehen, wer hier vor und hinter der Kamera mitgewirkt hat. Wie ich es bereits gesagt habe, der Film heißt Freddy's New Nightmare im Deutschen, aber im Englischen, und das macht auch viel mehr Sinn, ist es Wes Craven's New Nightmare. Und das hat mich immer irritiert, also auch als Heranwachsender. Ich dachte mir so, okay, warum heißt der jetzt Freddy's New Nightmare? Wir haben jetzt schon in den letzten Folgen schon sehr viel über die deutschen Untertitel gesprochen oder Übersetzung gesprochen. Manchmal konnten wir uns einen Reim drauf machen, wie bei Teil 5, aber auch hier bei Teil 7, ich vermute jetzt einfach mal, dass ich Freddy besser vermarkten lässt, also wenn ich Freddy in den Namen reinhaue, als wenn ich sage, wir schreiben da Wes Craven drüber.
Ich denke an der Stelle auch einfach, es war damals so, oder zumindest hat man es versucht so darzustellen, dass der Deutsche außer Steven Spielberg einfach keinen amerikanischen Regisseur kennt. Dass das gerade bei Horrorfans und auch bei Sci-Fi-Fans was anderes ist eigentlich, auch damals schon in der Prä-Internet-Ära schon was anderes war, hat man einfach ignoriert, weil man ja im Zweifelsfall auch Leute ins Kino locken wollte, so den gemeinen Otto-Normalverbraucher, den Teen auf einem Date, all die Leute, die gar nicht wissen, was sie da vor sich haben. Ja, die 7 hat man ja schon geflissentlich weggelassen, was auch gut so ist, weil für mich eine komplett autarke Einheit. Aber Wes Craven, wer ist Wes Craven? Ja, später, ne, dann kam das Internet, dann kam Scream, auf einmal wussten gefühlt schon alle, wer Wes Craven ist. Aber 1994, 95, Freddy ist eine sichere Bank.
Das denke ich auch, das wird es halt auch sein. Genau, der Film, er ist von 1994, bei uns ist er 1995 ins Kino gekommen. Der Film hat eine Lauflänge von 112 Minuten, hat aktuell eine Altersfreigabe von 16 Jahren. Regie führte, wie bereits schon gesagt, Wes Craven, über den werden wir nachher noch etwas ausführlicher sprechen. Und die Produktion hat selbstverständlich Robert Shay übernommen. Jetzt gibt's beim Hause New Line Cinema ein paar Updates, denn New Line Cinema konnte sich ja in den 80ern, gerade durch Franchises auch wie Critters oder dann eben doch Anfang der 90er mit Turtles, dann doch einen recht guten Ruf etablieren und wurden allerdings 1993 an die Turner Broadcast Systems verkauft für $500 Millionen. Und damit war Robert Shay jetzt nicht mehr der Geschäftsführer. Das heißt also auch hier Stimmenanteile hatten jetzt andere Leute. Das heißt also, wir sprechen hier von einem neuen Zeitalter von New Line Cinema. Hat aber keine Auswirkung auf den Film, denn hier sind eigentlich vor und hinter der Kamera eigentlich die gleichen Protagonisten wie sonst auch immer. Wen haben wir denn eigentlich an der Musik? J. Peter Robinson. Den werden wir nachher nochmal sprechen. Ein nicht ganz unbekannter Mark Irwin an der Kamera und Schnitt Patrick Lussier.
Ja, yeah, Patrick Lussier muss ja. Ne? Der hat ja ab einem gewissen Zeitpunkt quasi alles von Wes Craven geschnitten, war der Haus- und Hof-Schnipsler in schamloser Eigenwerbung. Ich habe über Patricks Karriere und vor allem den Karrieresprung vom Fernsehen zum Kino mal einen relativ langen Vortrag gehalten in einer heilender Besprechung, die wir gemacht hatten, weil er hat heilender Folgen geschnitten und ist dann quasi von da relativ nahtlos zu Wes Craven übergegangen. Es war von 92 und dann, ja, wie gesagt, 94 der Lückenschluss und später der für Wes Craven oder von Wes Craven produzierte Film auch als Regisseur gedreht. Toller Typ.
Die Besetzung liest sich tatsächlich sehr toll. Ich habe mich gestern auch beim Wiedersehen des Films auch wirklich sehr gefreut über den einen oder anderen Gastauftritt, egal wie kurz er war. Aber lass es uns ganz kurz durchgehen. Wir haben wieder Heather Langenkamp, die Nancy Thompson beziehungsweise sich selbst spielt. Ja, wir haben wieder John Saxon. Er spielt auch wieder hier die Rolle des Lieutenant Thompson und sich selbst. Dann haben wir das wohl verstörendste Hollywood-Kind überhaupt, Miku Hutches, der hier den Dylan Porto spielt. Kurze Frage, wie sind denn so deine Erfahrungen mit Miku Hutches?
Traumatisch tatsächlich. Inzwischen sogar fast noch mehr, aber auf eine andere Art und Weise. Wenn es dir von der Struktur der Aufnahme gut reinpasst, würde ich gerade noch so eine Beobachtung raushauen oder dir eine Frage dazu geben. Hat es dich auch gestört, als du die Credits gelesen hast? Und dann stand da Robert England, Heather Langenkamp.
Ja, das hat mich auch gestört.
Heather Langenkamp ist der Star und trägt diesen Film.
Korrekt.
In Doppelrolle. Das macht ja Robert zwar auch, aber nicht nur im Hinblick auf die Screentime, finde ich diese Kreditierung wahrscheinlich contractual notwendig, aber alter Verwalter.
Also das ist mir tatsächlich aufgefallen und es gibt noch eine andere Beobachtung und da würde ich vielleicht nachher nochmal drauf kommen.
Okay.
Lass uns das noch ein bisschen aufschieben.
Dann nur ganz kurz zu Miko, dann greife ich das gerade mal raus. Miko ist allein dafür verantwortlich, dass ich ein sehr gestörtes Verhältnis zu gruseligen Kindern in Filmen entwickelt habe. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich meine, klar, der war eine ganze Ecke jünger als ich, der Teenager, der den Film dann nachts heimlich im Fernsehen gesehen hat. Aber da sind so viele Momente, die ich einfach nicht vernünftig verarbeiten konnte, wo ich gesagt habe, was für ein irrationales, unheimliches, merkwürdiges, fast apathisches, gar nicht anwesendes und doch dämonisch präsentes, obwohl das Kind eigentlich nichts Böses macht, aber es hat eine Präsenz in Verbindung mit diesem Look, diesen fast unwirklichen Chucky die Mörderpuppe Glubschaugen. Kulleraugen wollte ich eigentlich sagen, aber egal. Und damals hat mich das sehr verstört. Und wirklich Horrorfilme mit unheimlichen Kindern. Da gibt's bei mir zwei Kategorien. Die mich unheimlich nerven, wo ich denke, jetzt tritt die kleinen Belger doch einfach in den nächsten Acker und das Thema ist erledigt. Und die, wo ich echt denke, das ist mir zu gruselig, das kann ich nicht. Jetzt muss ich aber dazu sagen, seit ich selbst Kinder habe, ist das erste Mal, dass ich wieder einen Film mit einem gruseligen Kind gesehen habe. Es ist lange her, es ist mir vorher nicht bewusst gewesen, aber als ich dann so drüber nachgedacht, dachte ich, du hast wirklich nichts mehr in der Art gesehen. Und nein, Kinder des Zorns zählt nicht wirklich in die gruselige Kind-Kategorie rein. Nicht so wirklich jedenfalls. Und jetzt ist es so, ich habe mein Sohn ist ein sehr verspieltes, träumerisches, aber auch emotionales Kind. Das heißt, was ich jetzt als Vater weiß, ist, dein Kind hat manchmal einfach solche Momente, wo es irgendwo hinstarrt, wo es irgendwelche Dinge sieht, die du nicht siehst oder über irgendwas nachdenkt. Und sei es, dass es im Babyalter vor sich hinstarrt und irgendwelche neuen Gehirnsynapsen bildet, was auch immer. Mir ist das jetzt auf eine ganz andere Art und Weise unheimlich, dieses Kind zu sehen in diesem Film. Und dann mein Kind da drauf zu projizieren in irgendeiner Art und Weise. Unangenehm.
Mich würde auch mal interessieren, wenn du irgendwann mal mit deinem Kind dir dann auch diesen Film irgendwann mal anschauen wirst.
Sehr spannend, ja. Momentan ist die Zeichentrick-Lassie noch zu gruselig, aber irgendwann kommt das.
Gehen wir kurz weiter. Wir haben Robert Shea als er selber, Wes Craven als er selber, dann Robert Eglin, der, wie wir schon festgestellt haben, hier als erstes aufgeführt wird als Freddy Krüger und als sich selber. Und ich finde das witzig, dass wenn du dann den Abspann siehst, dass, was steht da? Er spielt sich selber und er spielt Freddy Krüger als und Freddy Krüger wird aber auch noch als Rolle aufgeführt. Fand ich auch ganz spannend, dass der Film da gerne nochmal diese Ebene nochmal mit durchsprechen will. Da kommen wir aber gleich noch mit dazu. Vielleicht noch hier Honorable Mentions, und zwar die Tracy Middendorf hat auch in der Scream-Serie zum Beispiel mitgespielt. Und du hast schon den Finger gehoben, du kennst sie natürlich noch aus Bloodline, willst du wahrscheinlich sagen?
Nein, das wollte ich tatsächlich nicht sagen. Tracy Middendorf, muss ich jetzt zugeben, war ich damals schon ein bisschen verschossen. Ich habe erst jetzt festgestellt, dass die ein An Introducing Credit bekommen hat, weil es ihre erste Kinorolle gewesen ist, was ich nicht mehr auf der Pfanne hatte. Und Tracy Middendorf, muss man vielleicht dazu sagen, für Kontext ist so ein junges, frisches Gesicht in den 90ern gewesen, die dann von aber gar nicht im Kino so groß Fuß gefasst hat, sondern mehr im Fernsehen über Gastrollen gelaufen ist. Und das am Anfang auch gar nicht mal so super erfolgreich. Nur ein kleines Beispiel, in Star Trek Deep Space Nine hat sie eine Rolle bekommen, die eine wiederkehrende Rolle sein sollte. Mhm. Und sie war auch, wenn ich mich recht entsinne, schon die zweite Besetzung für diese Rolle.
Ja.
Und ist dann aber auch nur für eine Folge behalten. Und man hat sie dann wieder ausgetauscht, weil man mit ihr in dieser Rolle auch nicht zufrieden war. Und erst die nächste Schauspielerin oder übernächste Schauspielerin hat die Rolle dann bis zum Ende der Serie durchgespielt. Und dann kam auch so die Sache, wo sie ihre Nische gefunden hat. Die traumatische, traumatisierte, halb zerbrochene in Sachen wie Akte X und vor allem Millennium. Wahnsinnig gute Folge von Millennium mit Lance Henriksen. Oder Angel, eine relativ frühe Folge von Angel, Jäger der Finsternis. Da hat sie eben so richtig zeigen können, was sie als als gebrochene junge Frau in Nöten rausreißen kann. Und genau wie du gerade sagst, ich hatte sie jetzt eine ganze Weile auch nicht mehr gesehen. Und vor kurzem, durch einen Zufall und durch nachdrückliche Empfehlungen von Dritten, habe ich mal in diese Scream-Serie reingeschaut. Und dann hat sie eine wiederkehrende oder Hauptrolle sogar in der ersten Staffel. Fand ich super, hat mich sehr, sehr gefreut. Nie ein großer Name geworden, aber ich freue mich bis heute immer, wenn ich Tracy Middendorf sehe.
Geht mir ähnlich und ich finde, sie macht ihre Rolle hier sehr gut und es ist sehr schade, dass sie ja keine große fortlaufende Karriere hat, weil ich finde, sie hat hier tatsächlich auch wirklich eine Präsenz und ich nehme ihr das auch ab. Also sie hat hier mit die stärksten Szenen im Film. Wenn wir nachher über das Drehbuch sprechen, dann können wir vielleicht auch da noch mal kurz ansetzen. Mhm. Genau, ich würde jetzt, damit wir wissen, um was es geht, noch einmal ganz kurz zusammenfassen zu Freddy's New Nightmare oder Wes Craven's New Nightmare. Ich verlese. Die Schauspielerin Heather Langenkamp hat in der Horrorfilmreihe A Nightmare on Elm Street mitgespielt. Doch der letzte Film liegt lange zurück. Privat wird sie nun von Albträumen geplagt und bald erkennt sie, dass die Filmfigur Freddy Krueger sie verfolgt. Er versucht, über Heather in die reale Welt einzudringen. Verzweifelt wendet sie sich an den Regisseur Wes Craven. Er erklärt ihr, dass sie ein letztes Mal die Rolle der Nancy Thompson spielen muss, um Freddy aufzuhalten. Doch der letzte Film liegt lange zurück. Wo wird denn das im Film erwähnt?
Ja, eigentlich gar nicht so richtig. Ich meine, man kann jetzt natürlich drüber nachdenken, wie meta schon diese Beschreibung ist, dass die mal nachrechnen, wann der letzte Film ist, aber auch unglücklich formuliert, ne? Wann war ihr letzter Auftritt in einem Nightmare-Film, müsste man dann schon sagen. Wenn man jetzt also berücksichtigt, dass sie halt in den Nightmare-Filmen aufgetreten ist, in denen sie nun mal aufgetreten ist. Aber auch da muss man sagen, das Drehbuch, und ich will da noch gar nicht so tief jetzt einsteigen, sondern warte auf dein Stichwort, aber dieser Punkt gerade, Heather Langenkamps Karriere, spielt ja gar keine so große Rolle in dem Drehbuch, sondern das lässt man eigentlich außen vor und fokussiert sich auf die Sachen, die für den weiteren Ablauf und die Plotpoints dieser Erzählung relevant sind. Und man verwendet eigentlich viel mehr Zeit dann noch auf ihr Privatleben und auf ihre Psyche als auf ihre Karriere. Also wie es der Heather Langenkamp Kunstfigur in dem Film karrieretechnisch ergangen ist im Vergleich zu Heather Langenkamp in Offscreen sozusagen, spielt eigentlich gar keine wirkliche Rolle. Ne? Braucht sie diese Rolle wirklich oder braucht New Line sie viel mehr, um nochmal einen Nightmare-Film zu machen? Das sind also Sachen, die bleiben so ein bisschen diffus, ist aber gar nicht schlimm, weil ist nicht der Fokuspunkt hier. Der Film ist dahingehend relativ geradlinig für einen Film, der so kreuz und quer geht.
Ich hätte jetzt allerdings diese Metaebene jetzt nicht dieser Google-Zusammenfassung zugetraut, muss ich jetzt dazu sagen.
Ja, ich auch nicht. Ich aber im Zweifel für den Angeklagten. Ne?
Und du hast gerade ein sehr schönes Stichwort gerade selber schon gegeben, und zwar das Wort Meta. Und damit würde ich auch ganz gerne den ersten großen Punkt heute in unserem Gespräch mal aufmachen, und zwar die Grundidee von Wes Cravens New Nightmare und das Drehbuch. Und du hast gerade gesagt, wie meta ist dieser Film eigentlich? Und vor allen Dingen, ist das der erste richtig große Meta-Film? Gab es vorher schon Meta-Filme? Und da würde mich tatsächlich mal deine Expertise und deine Beobachtung mal dazu interessieren bei dem Thema.
Ja, das ist natürlich so ein Ding, ne? Meta-Gags oder Meta-Universen, Meta-Erzählweisen sind ja heutzutage quasi, ich möchte nicht sagen Stangenware, aber man ist es einfach irgendein Stück weit gewohnt. Genauso wie das Brechen der vierten Wand, was ja nicht in dem Sinne Meta ist, aber doch auch so eine weitere Dimension in die Erzählstruktur einfügt, die der standardmäßige audiovisuelle Unterhaltungsstreifen eben nicht zu bieten hat. Und für mich ist New Nightmare eigentlich immer Proto-Meta. Film. Weil so die richtige Ära der Meta-Unterhaltung hat im Grunde, meiner Meinung nach zumindest, und vor allem im Horrorfilm, erst 1996 wirklich angefangen, als Bewegung, durch Scream. Natürlich hat das vorher schon gegeben. New Nightmare ist der beste Beweis dafür, dass es das 2 Jahre vorher schon gegeben hat. Aber erst danach hat es wirklich so eine richtige Welle gegeben, wo dann quasi jeder Film selbstreferenziell sein musste. Wo jeder Protagonist auf einmal auf der Flucht vor Zombies Zombie-Filme referenzieren konnte und so weiter und so fort. Das ist so in dieser Kevin Williamson-Ära der Erzählweise so gekommen. Das hat Dawson's Creek im Fernsehen gemacht, das hat Scream im Kino gemacht und alle sind auf der Welle schön mitgeritten.
Da habe ich einen sehr schönen Punkt noch dazu, weil du Kevin Williamson sagst, und zwar der 6. Teil von Freitag der 13. Ich finde den immer sehr erwähnenswert, der wird ja ganz gern übersehen, aber das ist auch für mich auch so ein, dieser Proto-Meta-Ära, ist das auch so ein ganz, 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 ganz früher Film drin, der sich zu jeder Zeit selbst bewusst ist, was er eigentlich ist und die ganzen Tropes auch gezielt ausnutzt und das auch noch humoristisch noch darstellt, also persifliert sich damit sogar noch selber. Das ist zwar nicht on the nose, aber ich finde das da schon irgendwo schon auch noch mit drinne. Und wir haben schon den Namen gesagt, Kevin Williamson, das steckt ja in dem halt auch irgendwo drinne. Das ist so seine DNA. Das, finde ich, macht ihn übrigens auch sehr sympathisch.
Ja, und das ist ja sowas, wo man später eine eigene Stilrichtung schon fast draus gemacht hat. Ne? Bring mal so einen Kevin Williamson-mäßigen Charakter noch in die Story mit rein und solche Geschichten. Das hat man auch gerne mit Joss Whedon in einen Sack geschmissen, aber die machen da eigentlich sehr unterschiedliche Richtungen. Der Self-Awareness in Ermangelung eines besseren Begriffs irgendwo. Und ja, der Friday ist auch ein gutes Beispiel. Es gab ja auch schon andere so kleine Hinweise, aber es waren mehr so Easter Eggs. Ich denke mal an Predator 2, ne, wo man dann so kleine Easter Eggs einbaut, die dann später in anderen Filmen wieder aufgegriffen werden. Aber das war nie plotrelevant.
Ja,
das war nie ein Plotpoint oder sogar die Geschichte, woran sich das aufgehangen hat. Und ich habe mal so ein bisschen zurückgedacht, wenn New Nightmare nach meiner persönlichen Auffassung Proto-Meta ist, weil 2 Jahre vor Scream und Scream die richtige Welle ausgelöst hat, was ist dann die Ursuppe davon gewesen? Weil es war ja auch nicht der erste Versuch, sowas zu machen. Und wo kam das her und warum ist es überhaupt gekommen? Wo kam dieses Bedürfnis nach Meta-Unterhaltung überhaupt her? Und ich kann es mir persönlich jetzt, ohne eine wissenschaftliche Abhandlung draus zu machen, aber einfach nur so meine Sofa-Gedanken nach dem Konsum dieses Films, liegt für mich ein bisschen daran, dass es halt einfach die 90er, die frühen 90er, waren so die erste Post-VHS-Generation. Das heißt, aus einer Generation, wo Filmfans, Cinephile, wie auch immer, Filme wieder und wieder und wieder angucken konnten. Analysieren konnten, feiern konnten, Partys, Groupwatches, was auch immer. Das ist eine ganz andere Art von Filmkonsum gewesen als davor, wo du sie quasi einmal im Fernsehen oder im Kino gesehen hast. Vielleicht irgendwann in deinem Leben noch ein zweites Mal. Das war's aber auch. Und da ist ein ganz anderes Verhältnis zu den Stars, zu den Strukturen der Filme oder auch zur B-Ware entstanden, die dann zum Massenkonsum auch eingeladen haben. Und in dieser ersten Post-VHS-Generation, wo das Mainstream schon war, in den 90ern, hat man halt diese Grundlage gehabt, dann konntest du auf einmal Witze machen, übers Filme machen, da konnten Figuren selbstreferenziell sein, weil davor hätte es kein Mensch verstanden. In Mainstream-Unterhaltung zumindest nicht. Ein paar frühere Beispiele, die mir noch eingefallen sind, kein Anspruch auf Vollständigkeit, nur Dinge, die ich persönlich halt kenne. Die Kinder-Mystery-Serie Eerie Indiana ist 1991 und 92 ausgestrahlt worden. Joe Dante war da als kreativer Kopf dahinter. Und, kleiner Spoiler, es sind halt alles Einzelgeschichten und Einzelmysterien. Aber das Staffelfinale der ersten und eigentlich einzig relevanten Staffel spielt bei Dreharbeiten im Kontext von Eerie Indiana. Und Joe Dante spielt den Regisseur Joe Dante, der das Ganze inszeniert. Da wird also auch schon damit gebrochen in einer Kinder-Mystery-Serie. Müsste 92 erst ausgestrahlt gewesen sein. 1993 kam der von mir sehr geschätzte, aber generell halt enorm gefloppte Last Action Hero. Arnold Schwarzenegger als Arnold Schwarzenegger und Jack Slater, der Arnold Schwarzenegger trifft. Ja, und da vergessen wir mal, dass Jean-Claude Van Damme, Little Richard und wie sie alle heißen, als sie selbst dabei gewesen sind. Es war ja mehr so Cameos. Dann gibt es natürlich auch, abseits von Action oder Horror oder so ähnlichem, gab es das natürlich auch in der Comedy. Ist in den 90ern auch populärer geworden. Und da meine ich jetzt nicht nur die Spoof-Filme, die dann aufgekommen sind mit Hotshots und solchen Geschichten. Auch Sachen wie Robin Hood, Helden in Strumpfhosen, der im Endeffekt nicht nur die vierte Wand durchbricht, sondern bewusst auch auf Prince of Thieves anspielt mit Kevin Costner. Natürlich hat Mel Brooks das schon 1974 in Blazing Saddles, also den Twist verrate ich nicht, falls es jemand noch nicht gesehen hat, aber der wilde, wilde Westen, wenn ihr das nicht kennt, mal lachen wollt, angucken, einen Film, den man heute so nicht mehr machen könnte. Und 1994 ging es dann eben von dieser Realität im Film in die Realität in der Traumwelt und das mit Wes Craven als Wes Craven, wo der auch irgendwie, wenn du mich fragst, so ein bisschen eine Nische für sich selbst entdeckt hat, denn Wes Craven als Wes Craven in Jay und Silent Bob schlagen zurück am Set von Scream 4 ist einer der besten Gags in einem durchschnittlich witzigen Film. Also da gab es eine ganze Menge und so ab 1996, also in der Post-Scream-Ära, ist es ja wirklich dauernd so gewesen. Und zwei Beispiele, die ich da noch rauspicken möchte, ist einmal im Film My Name is Bruce, mit Bruce Campbell als Bruce Campbell, verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Job, weil der Army of Darkness rum und Briscoe County Jr. rum nicht ganz lange gehalten hat. Übrigens inszeniert und geschrieben von Bruce Campbell. Und die in Deutschland gar nicht leicht zu bekommende Horror-Comedy-Sitcom Holliston von Adam Green, in der Adam Green den jungen aufstrebenden Filmmacher Adam Green spielt, der gerne einen Horrorfilm über mörderische, fußballspielende Affen drehen möchte. Nur so ein kleiner Auszug, wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Das ist ein sehr schöner Ausritt gewesen und ich versuche da mal den Bogen mal wieder zu fassen, denn jetzt stellen wir einfach mal diese Idee, diese Meta-Idee einfach mal der bis dato Biografie von Wes Craven einfach mal gegenüber. Der letzte veritable Hit von Wes Craven war tatsächlich 1984 mit eben halt dem Nightmare on Elm Street. Weil danach Todesschar der Wölfe, dann mal eine Folge für Twilight Zone, die Schlange im Regenbogen, dann haben wir Schocker. Der war vielleicht ein ganz, ganz kleiner Achtungserfolg, aber bei den Kritikern nicht wirklich sehr beliebt. Dann hatten wir noch das Haus der Vergessenen, dann hat er wieder eine Fernsehserie Nightmare Café inszeniert. Ja, und dann sind die 10 Jahre um und dann sind wir hier bei Freddy's New Nightmare. Und ich möchte jetzt hier einfach mal sagen, ich möchte einfach mal behaupten, Wes Craven ist nicht nur die Idee ausgegangen, sondern Wes Craven hat auch nach einer verdammt guten Idee gesucht, wie er zum einen die Hollywood-Strukturen aufbrechen kann, wie er an alte Erfolge anknüpfen kann, sprich also sich selbst zitieren kann, sich damit wieder ins Gerede bringen kann und damit gleichzeitig eine frische Idee liefert. Wie findest du denn meine Kaffeesatzleserei?
Absolut trefflich. Und im Endeffekt hat er das ja damals mit Nightmare auch getan, ein Stück weit. Nightmare hat ja auch diesen Horror-Boom, diesen Slasher-Boom gesagt, okay, wir haben entweder natürliche Killer, die Protagonisten jagen, oder übernatürliche. Keiner von denen geht ins Traumland. Auch da hat er eine psychologische und andere, auch narrative Ebene gesucht. Aber welche neue Dimension des Terrors kann er jetzt noch bringen? Wo kann die Reise noch hingehen? Und was ist gruseliger als die Wirklichkeit?
Exakt das. Und ich glaube, wenn ich den Interviews auch Glauben schenken darf, Wes Craven ging es tatsächlich immer um den Unterhaltungswert. Er selber hat sich nie als Künstler, sondern eher als Handwerker betrachtet, der in einem Hollywood-System irgendwo verwurzelt ist und auch dessen Strukturen kennt, der aber intelligent genug ist zu wissen, dass das eine, also auch selbst wenn er sich nicht als Künstler sieht, aber der künstlerische Anspruch trotzdem auch noch mit den monetären Interessen der Produktionsgesellschaften ja auch zusammenmatchen müssen. Und da brauchst du halt eine gute Idee, die sich gut vermarkten lässt. Also sozusagen den Elevator-Pitch brauchst du, eine gute Idee, die sofort hängen bleibt. Das hat er hier gemacht. Und dann muss das Ding halt verkauft werden. Und das ist natürlich einfach, dass man sagen kann, nach dem wirklich sehr schlechten 6. Teil, also auf dem Papier wie auch inszenatorisch ist der 6. als Abschlussfilm ja, das ist ja, entritt ja in jede Magengrube der damaligen Fans. Und du hast es auch so schön gesagt, die Videotheken-Ära, die ist noch gar nicht abgeebbt. Im Gegenteil, die boomte ja. Und die Leute konnten sich das mehrfach anschauen. Und die haben das auch gesehen. Selbstverständlich haben die Kills gefeiert. Und trotzdem haben die gemerkt, ey, das ist aber ziemlich weit entfernt von dem, was wir hier irgendwann mal gesehen haben bis Teil 3. Und da braucht es eben halt eine gute Idee. Und ich finde, im Film selber kommen teilweise auch diese Erklärungsmuster zum Vorschein. Also der erklärt der Film sozusagen die eigene Realität, wie er entstanden ist, warum, aus welchen Gründen. Und ich finde es auch sehr schön, dass auch hier Robert Shea einen Gastauftritt als sich selber drinne hat, der behauptet, die Fans wollen ihn zurückhaben. Dass es hier vielleicht einfach auch um monetäre Sachen geht, dass das vor allen Dingen seine Interessen sind, das lässt er außen vor, sondern schiebt hier die Fans davor. Und das finde ich ziemlich treffend, weil die Interviews von Wes Craven legen halt auch einfach nahe, dass er auch dieses System an sich auch schon sehr falsch findet und auch gerne anprangern möchte. Und das möchte er ganz gerne einfach in einem Film darstellen.
Absolut. Und er hat vielleicht sogar ganz clever Bob Shea hier auch einfach vorgespannt, weil letzten Endes, ja, er sagt zwar, die Fans wollen ihn, wir müssen noch einen Film machen, aber du hast halt eben Bob Shea, der das sagt. Und da hörst du einfach nur noch, wir wollen einen solchen Film, wir wollen dein Geld. Und das sagst du von einer großen Leinwand runter in einen Kinosaal, wo die Zuschauer sitzen und denken, ja, ich habe gerade $15 ausgegeben, danke. So, und jetzt unterhalt mich bitte weiter. Das, und ich glaube auch, ich meine, Wes Craven habe ich leider nie treffen können. Und jetzt ist es halt leider zu spät. Aber nach allem, was man von Wegbegleitern so hört, ist er ja nicht nur ein ultimativ sanfter Typ gewesen und tiefenentspannter Typ, sondern auch jemand, der sehr an der Psychologie interessiert war. Die Psychologie, die Erzählweise, die Erweiterung des filmischen Spektrums ist hier wichtiger als das Thema oder die Kills oder irgendwelche Konventionen, wo du jemanden wie, George Romero hast, dem die Themen und Motive und die Aussagen wichtiger waren als das Handwerk oder die Mechanik dahinter, kommt Wes Craven von einer ganz anderen Seite in das Genre reingeprescht. Und das finde ich eigentlich das Spannende an Wes.
Ich finde, Wes Craven ist da manchmal sehr ähnlich wie Alfred Hitchcock.
Ja,
der sein,
sehr gut, ja.
Der sein Publikum wirklich schockieren will und dem auch vorführen will. Das, was auch an David Fincher macht, sein Publikum halt auch einfach vorführen. Also einfach den Spiegel vors Gesicht halten. Und also in diesem Film kann man die Elemente sehen. Ich würde nachher noch drauf kommen, ich habe mir da was Schönes aufgeschrieben hier. Das ist eine sehr interessante Beobachtung, würde ich aber gerne später aufmachen. Ich finde die Struktur von dem Drehbuch finde ich auch sehr spannend. Du bist ja selber auch Drehbuchschreiber und ich finde die Struktur dahingehend spannend, sie ist erstmal einfach, sie ist schlicht. Wir haben hier trotzdem irgendwie runtergebrochen eine 3-Akt-Struktur, der wir hier folgen. Aber das Drehbuch selber erklärt sich selber im Film die ganze Zeit und es zeigt auch die Textzeilen. Und ich finde es immer sehr schön, dass du auf diese Art und Weise nochmal Themen wiederholen kannst, Themen herausarbeiten kannst und deinen Fokus nochmal klarlegen kannst, wo soll die Reise eigentlich hingehen. Und das ist das Schöne an Meta und an Meta-Drehbüchern, dass du dich selbst referenzieren kannst. Und mich würde vielleicht deine Expertise so als Drehbuchschreiber mal dazu interessieren.
Ich nehme nicht für mich in Anspruch, das so in der Tiefe verstehen zu können. Aber die Kunst in diesem Drehbuch liegt ein Stück weit darin, dass es im Gegensatz zu vielen anderen, die es später auch gemacht haben, die gerade auch dieses Film im Film und Film spiegelt Realität, die damit spielen, es wirkt hier vielleicht am wenigsten von allen Beispielen, die es noch gibt, aufgesetzt oder artifiziell. Es wirkt natürlich, es wirkt aus sich heraus. Es hat schon beinahe, obwohl es nie ein Dokumentationsfilm ist, obwohl es nie versucht, eine Mockumentary zu sein, hat es einen naturalistischen, fast dokumentarischen Stil. Du hast gerade eben die Drehbuchzeilen angesprochen, die in den Film mit aufgenommen werden. Das geht ja sogar noch ein Stück weiter. Das geht ja bis zu Regieanweisungen und am Ende ist ein Fade to Black und der Film hört dann an der Stelle mit einem Fade to Black eben auch auf. Und das geht über so viele Ecken und Kanten und ich finde es an der Stelle gewagt, mutig, aber auch typisch Wes Craven zu sagen, also ich würde mich jetzt mal hinstellen, ohne alle anderen Teile frisch gerewatcht zu haben und würde sagen, vielleicht neben dem ersten ist es nicht nur der beste Teil, sondern vor allem, und darauf wollte ich hinaus, der unheimlichste, unangenehmste, nachdenklich machendste Film, der am längsten hängen bleibt. Denn die Party-Appeal-Filme bleiben weniger hängen. Und das bei einem Film, Normalerweise würde der Horrorfilm das als Genre so auf Teil 6 reagieren. Warte mal, ihr habt die Story nicht gemocht, aber ihr mochtet die Kills. Wir machen auf jeden Fall mehr von den Kills, weil die habt ihr schon gemocht. Und wir gucken, dass die Story noch ein bisschen besser wird, weil die war kacke, okay. Wes Craven entzieht sich diesem Dogma. Und zwar komplett. Er macht den Film unheimlich. Er gibt dir genug zum Nachdenken, ohne dass der Film jetzt ein Think-Piece ist oder dass der überladen und überfracht ist. Der ist sehr, sehr simpel im Grunde sogar. Aber in dieser Simplizität liegt auch eine gewisse Genialität. Und er schafft es, eine Düsternis heraufzubeschwören, die mit ganz, ganz wenig Blut und einem sehr, sehr niedrigen Bodycount, einem lächerlichen Bodycount auskommt. Das war mir vorher nicht mal bewusst, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich habe den Film lange nicht mehr gesehen. Das Wiederschauen jetzt hier ist das erste in, ich würde mal sagen, über 10 Jahren wahrscheinlich. Es war mir nicht mal bewusst. Der Film ist für mich immer unter düster abgestuft, abgestempelt gewesen. Und ich hätte nie in Frage gestellt, dass der mindestens mit dem Bodycount der anderen mithalten kann. Und er muss es überhaupt nicht. Ich habe nie das Bedürfnis gehabt, jetzt wird es aber mal Zeit, dass irgendwo ein Kopf rollt.
Das ist sehr schön festgestellt. Der Film ist vor allen Dingen erstmal wieder gruselig. Er findet sozusagen zu seiner Stärke zurück, ein Horrorfilm zu sein, wo die anderen eher auf Splatter und auf Fun aus sind, also wo es um die Kills geht. Und hier findet er da den Weg auch endlich wieder zurück. Und was ganz wichtig ist, was die anderen Filme davor, ich klammer jetzt mal den 5. bewusst auch nochmal ein bisschen aus, also alles ab dem 4. Teil, die Charaktere auch mal wieder ernst nimmt. Wenn man das beobachten konnte, gerade der 4. Teil und der 6. Teil nehmen ihre Charaktere zu keiner Zeit ernst und du hinterfragst auch die Logik dieser Figuren. Und hier ist es schon ein bisschen geschickter. Ich muss natürlich trotzdem auch hier in diesem Film einige logische Entscheidungen muss ich natürlich erstmal hinterfragen. Und da würde ich vielleicht so mal einen kleinen Punkt aufmachen, der mir so am Drehbuch aufgefallen ist. Und zwar, damit dieser Horror funktionieren kann, musst du deine Hauptdarstellerin, also die Heather Langenkamp, die sich selber spielen soll, ich weiß nicht, wie viel davon jetzt von ihr drin ist, aber musst du sie isolieren. Du musst sie vom Rest der Welt isolieren. Und der Film macht das, wie ich finde, sehr plump. Ich finde, dass ihr Partner oder Mann, Chase, nicht gerade der Sympathischste ist. Also er glaubt ihr ja erstmal gar nicht. Er hält sie auch klein. Meine Güte, sie ist halt wirklich echt ein Star.
Ja.
Er redet das ein, aber er nimmt sie eigentlich nicht wirklich ernst. Ihr gesamtes Umfeld, egal mit wem sie Kontakt hat, außer der Debbie heißt sie, ne, nimmt sie überhaupt nicht für voll. Und später vielleicht noch John Saxon, aber ansonsten wird sie isoliert. Dann wird irgendeine psychische Krankung mit reingeschrieben, die nehme ich auch nicht ernst. Also die finde ich so richtig reingeschrieben, die wirkt so aufgesetzt. Also wir haben hier sozusagen so einen Drehbuchkniff, dass wir unsere Hauptdarstellerin isolieren müssen, damit sie sozusagen aus einer Defense-Haltung heraus immer agieren muss. Und das finde ich ist ein bisschen aufgesetzt. Das ist aber so, daraus ergeben sich eben halt doch sehr merkwürdige Figurenkonstellationen, ne? Also wie gerade mit ihrem Partner. Das heißt also, der Tod von ihrem Partner geht mir jetzt nicht so nah. Der ist nicht sympathisch. Null.
Aber du jubelst auch nicht. Das ist der Unterschied zu den Partyfilmen davor. Es ist kein Jubelmoment.
Hier finde ich, also gerade bei diesem Kill, ich hätte mir das anders punktiert gewünscht. Ich hätte mir den lieben, lieben Mann gewünscht, damit der Tod tatsächlich hier wirklich schmerzt, wehtut, dass wir noch ein bisschen besser leiden können. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe das Gefühl gehabt, die Figur musste aus dem Weg, um Platz zu machen für die Mutter-Sohn-Dynamik. Ich möchte nicht sagen, dass er mich gestört hat. Das wäre auch falsch. Aber den hast du halt am schnellsten wieder auch vergessen. Lass mal 2 Monate ins Land gehen. Denkst du noch groß an den Mann? Nein. Wenn du an den Film denkst, denkst du an andere Dinge.
Er ist ja eine Plot-Device.
Ja.
Und er muss ja dann irgendwann rausgeschrieben werden, weil er ist der Typ, der die Kralle baut. Und es ist am schönsten, wenn dann der gleich noch der Mann von Heather Langenkamp ist.
Und er hat gelogen. Ja? Du hast mir nicht gesagt, dass du eine neue Kralle baust. Warum baust du eine neue Kralle? Was soll das? Also im Endeffekt war das seine Sünde gewesen. Nicht wie früher, wo einfach mal der Koitus schon gereicht hat, um zu sterben im Horrorfilm. Nein, hier bedienst du den Horrorfilm, du bedienst diese Kreatur aus dem Albtraum, die in die Realität kommen möchte, und du verheimlichst es vor der einzigen Person, die ihn eventuell aufhalten kann. Das weißt du zwar nicht, das macht dich auch noch zu einem Idioten obendrein, aber das ist seine Sünde, weswegen sein Tod irgendwie legitim ist, mal abgesehen davon, dass er halt menschlich jetzt ungefähr die Wärme eines Eiswürfels ausstrahlt. Immerhin mag ich seinen Firmennamen. Cut to the Chase ist ein geiler FX-Name.
Und merkt ihr mal bitte ganz kurz das Stichwort Sünde. Merkt ihr es mal ganz kurz, das heben wir uns nochmal für den Schluss auf.
Jawohl, Sünde gibt's am Schluss. Ich möchte mal ganz kurz auf einen Punkt eingehen, den hast du mit Sicherheit auch noch irgendwo auf dem Zettel stehen. Man muss ja auch mal berücksichtigen, wo der Horror damals gewesen ist. Ich habe vorhin schon Scream angesprochen, ne? Da ging es mit dem Horror ja wieder aufwärts. 1994, da war mit aufwärts beim Horror gar nichts mehr zu machen. Es hat sich ja totgelaufen. Und damals haben alle gesagt, ja, Horror, ne, war jetzt eine Modeerscheinung, ist halt blöd. Oder andere haben gejammert, warum hört es denn mit dem Horror jetzt auf? Wenn man sich mal überlegt, wann diese Horrorwelle angefangen hat, die hat ja im Grunde 78 mit Halloween angefangen. Machen wir uns noch nichts drüber vor. Da ging das so langsam, ne, es hat noch gedauert bis 80, 81, dann kam noch Friday dazu und dann ist das richtig im Rollen gewesen. Und es ging die 80er ja im Sauseschritt durch mit allen möglichen Filmreihen dann. Und wenn man mal überlegt, 78, wenn wir das so als ersten Anfangspunkt mal festhalten, bis 1994, worüber wir jetzt reden, dann reden wir von über 15 Jahren. Und dann spulen wir mal ein Stück vor, wann ist denn das nächste Mal so eine Welle gekommen, die das Kino irgendwie so richtig am Laufen gehalten hat, was richtig Popcorn verkauft hat? 2008 Iron Man, Marvel. Und was ist passiert nach der letzten Marvel-Welle? Es ist eine gewisse Übersättigung da. Ja, jetzt kam auch eine Pandemie und so weiter. Ich will jetzt auch gar nicht gegen Marvel bashen, das ist gar nicht der Punkt hier. Aber wenn du sehr, sehr lange sehr, sehr viel vom immer selben bekommst, egal wie schön variantenreich das ist. Und natürlich ist Nightmare nicht dasselbe wie Hellraiser und so. Mhm. Aber dann muss es ja nach 10, 15 Jahren mal Ermüdungserscheinungen geben. Und trotzdem, während der Horror eigentlich tot am Boden liegt, kommt da eben Wes Craven und sagt, na, ein Opfer hätte ich da noch.
Genau, und damit macht er eigentlich das, was er 1984 ja schon gemacht hat. Denn da war ja der Slasher-Film ja auch schon tot geglaubt. Mhm. Und dann kommt er mit einem, in Anführungszeichen, Slasher-Film um die Ecke, der kein waschechter Slasher-Film ist, aber ganz gerne so vermarktet worden ist. Und genauso passiert das hier eben halt auch nochmal. Also das heißt also, am Ende zählt für ihn die Grundidee, der Pitch, mhm, der ist es. Und wenn du den Pitch verkaufen kannst, dann kriegst du, wie sagt man so schön, die Ärsche in die Sessel.
Ja, ich habe die Tage was Spannendes gelesen. Und zwar, du kennst ja mit Sicherheit Siskel und Ebert, diese beiden berühmten.
Ich wollte darauf noch eingehen. Ich werde es in die Shownotes verlinken, diesen sehr schönen kurzen, dieses kurze Gespräch, was sie über diesen Film haben. Es ist großartig.
Das meine ich nicht mal, aber sehr gut, haus auf jeden Fall rein, weil das habe ich nicht gesehen. Was ich aber gesehen habe, weil ich kürzlich einen Booklet-Text für Halloween 2 geschrieben habe von Rick Rosenthal. Und den haben die beiden auch bewertet. Und Siskel hat paraphrasiert gesagt, warum ein Sequel machen? Das gibt überhaupt gar keinen Grund dafür, noch einen Teil zu machen. Wenn es einen Grund gibt, dann nur, weil der Original Guy nochmal zurückkommt. Ansonsten interessiert mich das nicht. Weil wenn der Original Guy nochmal zurückkommt, dann kannst du davon ausgehen, dass er das mit einem Grund tut, der nicht nur Business ist, sondern weil er eine neue Idee mitbringt, weil er einen neuen Impuls mitbringt, weil es das Ganze irgendwo weiterträgt und nicht dasselbe nochmal oder mit einer anderen Lackierung bringt. Und John Carpenter ist nie dazu zurückgegangen, außer mit so Promotiteln wie, ne, Composer, Executive Producer etc. Und Wes Craven ist es erst im siebten Teil. Und man merkt's. Dieser Film hat wieder eine Relevanz, die über ein verkauftes Ticket hinausgeht.
Die Kinokassenergebnisse, die Einspielergebnisse waren beim sechsten jetzt nicht mehr ganz so groß. Es war jetzt zwar kein großes Gefälle zwischen den Produktionskosten und dem Einspielergebnis, aber hier haben wir schon wieder Produktionskosten von 8 Millionen Euro, Dollar, und denen stehen insgesamt 20 Millionen gegenüber. Das ist nicht wirklich viel, wenn man die Vermarktung noch mit reinnimmt, aber trotzdem noch erfolgreicher als der fünfte und der sechste.
Eine schwarze Null, bevor du mit dem VHS und den TV-Verkäufen anfängst. Das ist nicht, das ist kein Hit, aber das ist okay. Das ist ein guter Punkt, um aufzuhören.
Ja, und man muss dazu sagen, und das ist etwas, was ich niemals verstehen werde, wenn es um das Boxoffice geht, dass der Video- bzw. DVD-Blu-Ray-Markt da immer ausgeklammert wird. Denn da passiert noch mal eine ganze Menge.
Das dauert aber nicht mehr lang. Also es hat ja auch ganz lange gedauert, bis die Amerikaner überhaupt ein Bedürfnis hatten, Worldwide Sales überhaupt mit einzubeziehen. Die haben ja immer nur Domestic Markt, also nur den eigenen Heimatmarkt gezählt, weil der Rest einfach zu unwichtig, gerade obwohl da richtig Geld zu machen war. Dann durch die zunehmende Globalisierung ist da ja richtig Cash reingekommen. Und inzwischen spielt das eine Rolle. Und wenn jetzt immer mehr Filme diese Day and Date, und sorry für die ganzen Anglizismen, aber diese Day and Date Releases hat, wo du halt ne Kino, Streaming, Blu-ray, DVD quasi mehr oder weniger zeitgleich raushaust und vielleicht Kino schon gar nicht mehr, dann hast du irgendwann gar keine andere Chance mehr, als alles zusammenzufassen. Aber es ist halt schwierig. Die Metriken von den Streaming-Anbietern, du weißt das ja auch, die lassen sich nicht gerne in die Karten reinschauen. Die hauen nur mal so einen Promo-Tweet raus nach dem Motto, erfolgreichste Serie des Monats. So viele Millionen haben das geschaut. Du kannst da nicht wirklich was draus ablesen. Und das macht diese Transparenz schwierig. Also oder das, woran ein wirtschaftlicher Erfolg festgemacht wird.
Auf jeden Fall. Ich würde ganz kurz, um mal dieses Thema, Kapitel, die Grundidee des Films und das Drehbuch so ein ganz kleines bisschen, zumindest erstmal das Kapitel zu schließen, dir eine Frage stellen. Und zwar, wir haben ja in diesem Film das wohl, wir haben es schon im Vorgespräch gesagt, oder nee, wir haben es hier schon on the record gesagt, das wohl gruseligste Kind der Filmgeschichte, wahrscheinlich. Und auch wenn es das wohl gruseligste Kind der Filmgeschichte ist, eine Frage an dich jetzt als Vater. Würdest du dein Kind alleine im Bett schlafen lassen, nachdem der Vater umgebracht worden ist oder mutmaßlich umgebracht worden ist, während du in einem anderen Bett schläfst? Würdest du es alleine schlafen lassen und, wenn es vor allen Dingen 2-3 Mal schon zu dir angekommen ist, sagt so, ich träume von dem Killer aus deinen Träumen, würdest du das wirklich alleine schlafen lassen? In einem anderen Zimmer?
Schwierige hypothetische Frage, weil der Vater wäre ich und dann wäre ich tot und dann, oder meine Frau als müsste. Elternteil. Aber ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ist sehr, sehr schwierig. Ich weiß genau, was du meinst. Man möchte das Kind auch beschützen, sowas. Ich bin aber auch ein Fan davon, dem Kind den Freiraum zu lassen, den es braucht, um ihm den Schutz zu bieten, den es haben kann, wenn es den denn haben möchte. Sprich, nicht davon ausgehen, dass wirklich ein schwarzer Mann unter dem Bett meines Kindes lauert oder ein Monster, was ich alles schon gehört habe. Er hatte eine Phase, wo jede Nacht irgendwelche Geister in seinem Zimmer waren oder in seinen Träumen ihn irgendwelche Geisterpiraten gejagt haben. Aber er kann immer zu mir kommen. Die Tür ist nie verschlossen. Die Tür ist immer offen im Elternschlafzimmer. Das heißt, wenn er kommt, natürlich schlecht geschlafen, willst du bei Papa schlafen? Kein Problem. Das mache ich auch mit, solange er das noch möchte. Ich habe starke Zweifel, also mit 18 noch, hey Vater, rück zur Seite. Ich möchte nicht alleine schlafen. Aber wenn ich voraussetze, nicht in einer Filmrealität eines Horrorfilms zu sein, wo da eine echte Gefahr droht, sondern nur eine psychologische Betreuung vielleicht notwendig ist, lass ich meine Tür nicht nur metaphorisch, sondern auch buchstäblich halt offen. Komm zu mir, wenn du das möchtest, aber ich bedränge dich nicht mit meiner Nähe, weil jedes Kind ist da anders. Manche brauchen es, manchen ist es auch zu viel. Das ist kein guter pädagogischer Ratschlag. Ich bin kein Psychologe. Hört nicht zu, Leute. Hört einfach weg. Macht wie
ihr meint. Du kannst dir aber sicherlich vorstellen, warum ich die Frage so gestellt habe.
Ja, klar.
Es bringt mich ja wieder auf diesen Punkt. Wir haben es halt hier mit einem Drehbuch zu tun, das bestimmte Drehbuchmechanismen anwenden muss, um die Protagonistin zu isolieren. Und auch wenn es ihr eigenes Kind ist. Und das passiert hier in diesem Film mehrfach. Also auch wenn mein Kind auf die Intensivstation kommt, werde ich einen Teufel tun, um erstmal irgendwo hinzufahren, sondern ich werde da bleiben.
Ja, das hat mich tatsächlich auch gestört. Also in dem Krankenhaus später, da war schon. Oh, und vor allem mit einer dummen Begründung, die im Endeffekt für den weiteren Verlauf des Films absolut irrelevant gewesen ist.
Ja, ja. Also da muss ich wirklich sagen, da knarzt es im Gebälk. Ich halte eigentlich Wes Craven für einen sehr cleveren Filmemacher und vor allen Dingen auch Drehbuchschreiber. Aber hier hat er sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Also hier hat er wirklich die Mechanismen bedient, die es braucht, um den Film zu erzählen, mit dem Pitch, den er da eben halt hat.
Du hast den Film ja jetzt erst gestern oder vorgestern gesehen, bei mir ist jetzt schon wieder über eine Woche her. Wenn ich mich recht entsinne, bei dieser Fahrt nach Hause vom Krankenhaus, war das doch auch die Montage, wo man die ganze Zerstörung in Los Angeles gesehen hat, richtig?
Ja, ja,
ganz die genau. Musste ja irgendwo reinkommen. Vielleicht ist das der einzige Punkt gewesen, wo Lucia das hinschneiden konnte. Und man musste sich da irgendwie eine Brücke bauen. Weil ansonsten hätte es ja nicht mal einen echten Grund gegeben, sie da rauszunehmen. Du hättest sie in dem Krankenhaus auch lassen können.
Das stimmt. Die haben ja die Erdbeben-Szenen gedreht und danach gab es ja dann auch das Erdbeben. Und dann haben die ja diese Szenen einfach on the fly gedreht und dann in den Filmen reingeschnitten. Und gestern fiel mir das wirklich so auf, dachte mir so, wofür sind die Szenen jetzt eigentlich da? Ich verstehe das nicht. Ich brauche das nicht nochmal gezeigt. Da kann man sehen, dass man dann so eine fixe Idee am Set, die dann wirklich noch in den Film gelangt, vielleicht doch nicht immer so die coolste Idee ist. Also für den fertigen Film tut es jetzt nicht wirklich.
Ja, vor allem halt viele Jahre später nicht. Ich meine, damals war es noch dieses Beben noch sehr präsent, gerade für die Amerikaner. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ist es so ein Ding, oh, Production Value, kostenfreier Production Value. Und das muss man ja auch mal sagen, der Film sieht nicht billig aus. Und der Film war ja auch nicht billig, vor allem nach damaliger Definition. Aber ich bin sicher, du wirst auch jetzt halt eine Version davon sehen, die ein ganz klassischer, moderner Indie-Film mit einem $500,000-Budget ist. Man könnte diesen Film auch sehr leicht, sehr günstig drehen, wenn keine großen Overhead-Kosten für Produzenten, für Rechte, für alles Mögliche. Natürlich sind ein paar aufwendige Sequenzen drin. Ich möchte nachher auch noch eine besonders hervorheben, gerade im Hinblick auf Montage und Effekte. Aber grundsätzlich dieses Film im Film und gewisse Personen spielen sich einfach der Praxis halber selber. So viele Locations gibt's auch nicht. Ne? Mhm. Du hast ein richtig aufwendig gebautes Set, das ist aber auch nicht riesengroß für den Schlussakt. Da geht's meiste für Geld und Personal drauf, für Gage und Personal drauf. Und da könntest du eine relativ kosteneffiziente Indie-Film-Variante der heutigen Welt draus machen, die vielleicht gar nicht mehr so kinorelevant ist, aber die im Streaming recht solide läuft. Für Bruchteil
davon. Dann hast du aber nicht die Schauspieler und die werden ja auch noch was gekostet haben und das ist...
Aber hallo, ja.
Ich glaube, dann hat man auch die anderen auch ein bisschen auch belohnt, dass man wirklich sagen kann, Leute, wir können euch jetzt hier die Gagen auch bezahlen. Ihr müsst ja nicht wie im ersten Teil für, ich weiß nicht, was die bekommen, aber nicht sehr viel hier arbeiten. Aber das ist definitiv ganz viel Kaffeesatzleserei. Ich habe mir was aufgeschrieben und da würde ich gerade mal diesen großen Punkt, Wes Craven ist zurück auf dem Regiestuhl kommen. Und zwar, es gibt wirklich eine Szene, oder das ist eine Abhandlung von mehreren Einstellungen, die eine große Szene ist, wo ich mir unten drunter unter dieser Auflistung von diesen Einstellungen geschrieben habe. Achtung, ich verlese. Wes Craven geht innerhalb von 5 Minuten absolut sicher. Und damit meine ich, der hat innerhalb von 5 Minuten so eine Schraube gedreht, die die Bedrohung aus allen Ecken zeigt. Ich werde es mal ganz kurz zusammenfassen, was ich damit meine. Es ist relativ am Anfang des Films, wenn das Erdbeben kommt. Das ist ja schon eine bedrohliche Szene als solches. Danach, direkt im Anschluss, gibt es wie so eine Art Konflikt zwischen Heather Langenkamp und ihrem Partner, der dann abreißt. Danach gibt es nochmal ein kleines Erdbeben, direkt im Anschluss. Danach, direkt, also wirklich direkt danach, gibt es auch einen Umschnitt, dass der Junge dasteht und sich Nightmare on Elm Street 1 komplett apathisch anschaut. Danach gibt es den Telefonterror, das heißt diesen Anrufer, der sie terrorisiert. Und danach gibt es dann noch dieses Nachbeben. Das ist innerhalb von 5 Minuten, diese ganzen Szenen, die für mich sich eigentlich wie eine gesamte Szene, also eine Montage eigentlich anfügen. Und der zeigt den Horror, den Terror aus verschiedenen Ecken. Das heißt, das Publikum von 1984 hat wahrscheinlich selber schon Kinder. Das heißt also, das ist auch eine Horrorkomponente, die mit reinkommt. Als ich den Film damals 1998, 1999 gesehen habe, 98 muss es gewesen sein, hat mich das nie so bedroht. Heute bedroht mich das umso mehr. Auch so ein Erdbeben bedroht mich viel mehr. Gerade wenn man sieht, was hier passiert ist letztes Jahr, wo es diesen Erdrutsch zum Beispiel gab. So eine Bedrohung können real sein und da kann viel passieren. Das heißt also, das Publikum, was erwachsen geworden ist mit Nightmare on Elm Street, guckt sich jetzt sozusagen den Terror aus verschiedenen Blickrichtungen an, auch Wes Craven. Und ich finde das, der geht ja auf Nummer sicher, der will das so bedrohlich wie möglich für jeden Zuschauer darstellen. Als Kind war das trotzdem schon gruselig, weil mich der kleine Junge, der sich Nightmare on Elm Street 1 angeschaut hat, fand ich schon gruselig genug. Und jetzt haben wir hier 5 Szenarien direkt innerhalb von 5 Minuten aneinander geklatscht. Und da muss ich wirklich sagen, also bravo, hurra, also dass Wes Craven das da so eiskalt durchzieht und sagt, das ist mein Fokus, das ist der Terror, der eigentliche wahre Terror. Und der kommt von allen Seiten und du siehst ihn nicht kommen, sondern der kommt einfach auf dich zu und deal with it.
Wenn man überlegt, dass Wes Craven das Ding nicht nur geschrieben und strukturiert, sondern auch gefilmt hat. Und jetzt gleich am Anfang des Films hat man ja diese was dann später auch so eine Trope geworden ist, dieses, wir fangen in den Film mit einer Sequenz an, die sich nachher als Filmsequenz an einem Set, ne, wo einer sagt, cut, das ist ja später auch tausendfach kopiert worden. Und ich fand's spannend, weil ich jedes Mal wieder vergesse, dass es am Anfang so ist. Und dann bin ich wieder überrascht, wie schnell die das auflösen. Da wird nicht eine 5 Minuten lange Horrorsequenz irgendwo groß gemacht. Das ist ratzfatz vorbei und entmannt auch ein bisschen Freddy Krueger. Weil diese Klaue sein, gehen wir mal auf die sexuelle Komponente, sein Phallus-Symbol im Endeffekt, ne? Das Ding, womit er sich seine Opfer greift, krallt, die Unschuld raubt, was auch immer, das versagt. Hat eine Fehlfunktion. Das fand ich schon gewagt. Dann sieht man auch Wes Craven ist erstmal ganz kurz als sich selbst noch so ein bisschen verloren da stehen, was zur Rolle passte. Aber zu dem Zeitpunkt hätte ich nicht gedacht, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dass er später nochmal größer wiederkommt und dass er eigentlich eine Schlüsselszene des Films bestreitet und die auch echt ordentlich spielt. Er ist ja quasi Mr. Exposition zu einer Zeit, wo ich es gar nicht mehr erwartet hätte, wo es aber dringend notwendig ist und wo er das mit einer nötigen Ernsthaftigkeit macht. Ich sage da extra dazu, Wes Craven ist nicht Justin Benson oder Aaron Moorhead, die beide Regisseure sind in heutigen Horrorfilmen und sehr gerne beide auch vor der Kamera stehen oder das Geld für Hauptdarsteller sparen und es halt selber machen. Die sind auch richtig gute Schauspieler. Ich habe gerade ihren neuen Film gesehen, Something in the Dirt. Herausragende Performances. Wirklich richtig gut. Das ist er nicht, aber es ist funktional. Es funktioniert und zwar auf eine Weise, auf eine Natürlichkeit, die ich nie erwartet hätte von diesem kurzen Auftritt ganz am Anfang. So, was ist denn hier los? Machen wir noch eine so? Das ist schon, und überleg mal, wo du dann ganz schnell hinkommst. Du hast gerade 5 Minuten. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, aber das geht wirklich alles sehr, sehr schnell am Anfang, bevor es dann im zweiten Akt so ein bisschen zickzack läuft. Aber der Anfang kommt ziemlich schnell zum Punkt und wird auch dann nicht unfreiwillig komisch, wenn sich die neue Freddy-Klaue, denk dran, 1994, ne? Adams Family war gerade überall und der spielt ja das eiskalte Händchen. Das hätte ganz schnell eine billige Comedy-Nummer werden können.
Ja.
War es aber
nicht. Ich musste gestern auch dran denken, aber es musste nicht lachen, aber war kurz die Querverbindung noch da.
Und ich sage ja immer, ne, wo ich es ja vorhin schon erwähnt, ne, Proto-Meta, man kann natürlich mit der Weisheit der Retrospektive kann man natürlich auch schon eine ganze Menge Trockenübungen für Scream sehen. Etwa die Sequenz mit dem Telefon anrufen, ja, wo wieder und wieder und wieder das Telefon klingelt, bis dann Julie irgendwann, glaube ich, dran geht und sowas. Also da ist ganz viel drin, was damals schon funktioniert und was jetzt heute nochmal eine ganz andere Ebene dazu bekommen hat.
Da finde ich es übrigens sehr spannend, weil das war mir, ich hatte das ganz vergessen gestern, als ich die Szenen gesehen habe. Im Englischen funktioniert es natürlich ein bisschen besser als im Deutschen, aus dem einfachen Grund, der Telefonanrufer, das müssen 2 Sprecher sein, weil einmal ist es Robert Eaglin selber und einmal ist es ein anderer. Das finde ich ziemlich cool, also dass da sozusagen schon mal diese Ebene schon verzerrt wird. Ist das jetzt irgend so ein Fake-Dude da draußen oder ist es jetzt tatsächlich schon die Freddy-Figur, die da kommt? Und das finde ich sehr clever gelöst, dass Wes Craven das schon nahelegt. Natürlich durch diese Telefonhörer-Sound kannst du das nicht ganz klar ausmachen, aber die Stimme von Robert Eaglin hörst du trotzdem schon raus. Die ist ja nur sehr markant.
Wenn du gerade schon jetzt Robert Eaglin auch angesprochen hast, seine markante Stimme und ich weiß nicht, ob du ihn mal getroffen hast, aber der lebt ja den Freddy bis heute. Wenn du den mal auf einer Convention oder so irgendwo siehst, das ist irre. Ich habe natürlich auch mein obligatorisches Foto mit Robert Eaglin mit der Freddy-Kralle. Das war ja mal eine Zeit lang einfach irgendwie Pflicht. Aber wie fandest du denn im Vergleich zu Wes Craven als Wes Craven, Robert Eaglin als Robert Eaglin? Und wie stehst du dazu, wie viel Freddy wir in dem Film bekommen oder den Zeitpunkt, wenn wir dann einen Freddy bekommen. Weil es dauert ja ziemlich lange, bis wir überhaupt mal Freddy zu sehen bekommen, dafür, dass es dauernd um ihn geht. Und ich meine nicht Freddy's Hand, ne? Also schon Robert Eaglin in Make-up.
Das ist vor allen Dingen dahingehend eine coole Frage, weil man da vielleicht einfach mal die Frage allgemein klären kann. Wann ist Freddy Krueger und wann wurde Freddy Krueger, Robert Eaglin oder umgedreht? Weil irgendwann wurde es ja dann diese Pop-Ikone, dieser popkulturelle Artefakt. Also wo du wirklich sagen kannst, dieser Schauspieler, der die ganze Zeit chargiert, komplett drüber ist und eine riesengroße Clownsnummer eigentlich macht, wenn man so will. Wann fängt das eigentlich an? Der Bruch ist irgendwo da bei dem vom dritten zum vierten Teil und spätestens dann aber auch noch mit der Serie. Aber der vierte ist wirklich so ein richtiger Bruch. Hier sagt Robert Eaglin sogar selber, das ist sein Lieblingsteil der Reihe, der vierte. Hm. Der vierte ist sein Lieblings. Das heißt also, hier konnte er komplett freidrehen. Dann ist ja jetzt dieser Freddy, der ja dunkler und böser ist, trotzdem noch auf verschiedenen Ebenen dieser chargierende Robert Eaglin. Wenn er sich selber spielt, finde ich ihn angenehm arrogant. Das finde ich cool. So ein bisschen glatt, nicht ganz durchlässig. Das finde ich schön gemacht. Aber jedes Mal, wenn Freddy auftaucht, ich muss die Hand, die Kralle vor meine Schulter halten. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, das macht halt in Willem in einer Comicserie. Aber hier macht er das eben halt auch. Also dieser Freddy ist sich zu jeder Zeit selber bewusst. Jetzt ist natürlich eine Frage, ist das angelegt in dem Film, dass diese Entität, die Freddy ist, dieses Urböse, sich dessen bewusst und chargiert, deswegen ganz besonders, weil es die Figur imitiert, oder aber beides, Wes Craven hat gesagt, do what you will, das ist zwar grob angelegt, aber spiel dir einen Wolf ab, spiel dir nicht einen Wolf ab, sondern du hast freie Hand. Ich kann das gerade schlecht ausmachen. Also dieser Freddy ist für mich nicht so wirklich greifbar. Auch das ist so ein Abziehbild. Es ist ja kein echter Freddy, irgend so eine böse Entität, die Freddy spielt, aber das ist nicht ganz nuanciert. Aber Robert Eaglin finde ich tatsächlich, schön unangenehm.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mir beim ersten Gucken damals wirklich bewusst war, dass es eigentlich streng genommen gar nicht Freddy ist. Sondern, also ja klar, ein komplett anderes Make-up, das ist das, was ins Auge sticht, ja, und es geht irgendwie darum, dass Freddy in die reale Welt kommt und bla bla bla, aber dass es im Grunde mehr ein Grimmscher Albtraum ist, was sich ja auch in dem sehr deutlichen Hänsel und Gretel Zitat im Film selbst wiederfindet ein Stück weit, dass eben Freddy zu seinem Avatar auserkoren hat, finde ich spannend. Ich meine, wir bekommen ja einmal so ein Stück von Freddy the Showman, als Robert in Make-up in dieser Show auftritt eben, auch mit diesem sehr, sehr schönen Shot mit den überkreuzten Armen, mit den Lichtstrahlen, Gegenlicht, sieht super aus. Mhm. Und diese bizarre Welt mit den ganzen Mini-Freddy-Kinder mit Freddy-Masken ist einfach auch total eklig. Eklig, falsches Wort, unheimlich, unwirklich. Und dann sehen wir ihn ja erst ganz, ganz kurz auf der Beerdigung wieder. Was, ich habe es jetzt nicht gestoppt, aber Mitte des Films sein muss. Relativ genau der Midpoint. Dann sogar aber bei Tageslicht mit dem neuen Make-up, was auch merkwürdig ist. So viel Tageslicht-Szenen gibt's mit Freddy nicht. Es ist ein ganz anderer Freddy mit einem ganz anderen Gefühl, aber obwohl vieles davon flacher sein könnte, eben zum Beispiel bei Tageslicht, eben mit dem neuen Make-up, was angeblich realistischer sein soll, aber eigentlich noch künstlicher wirkt.
Ja.
Und auch die Farben wesentlich greller sind im Pulli, in dem Mantel, mit dem Hut. Das ganze Outfit wirkt überzeichnet, bonbonhafter ein Stück weit, opernhafter. Mehr, es ist viel kräftiger und greller als dieser abgewetzte Look, den er sonst immer hatte. Es ist dasselbe, aber es ist anders. Und obwohl es eigentlich hübscher aussieht, ist es unangenehmer. Das muss man erstmal hinkriegen.
Das stimmt. Die Kralle, das Make-up und vielleicht noch dieser, der hat ja noch so einen Mantel noch über. Das hilft hier auch nochmal. Ich finde trotzdem, du siehst halt, dass es eine Latexmaske ist. Ich finde das auch schwierig, wenn du ihn in taghellen Szenen siehst. Du siehst es halt einfach. Das nimmt mich ein bisschen raus. Du hast aber gerade was Schönes gesagt. Du hast so ein bisschen opernhaft gesagt. Ich finde, dass der Wes Craven auch so wie bei einer Oper üblich, sich von vielen biblischen Sachen hat inspirieren lassen, die dann hier mit einfließen. Das merkst du auch, wenn Wes Craven in dem Drehbuch ja auch selber erklärt, was ja dieses Wesen eigentlich ist, diese dunkle Entität. Ja, dass wenn die Filme nicht mehr geguckt werden, wenn das in Vergessenheit gerät, aber die Geschichte daraus erwächst. Da kommen ganz viele Sachen da mit rein. Und ich finde aber, dass diese Freddy-Figur das gar nicht tragen kann, was Wes Craven da angelehnt hat. Dafür ist sie viel zu klein und viel zu chargierend eben halt. Also Robert Eaglin schafft es eben halt nicht, dann dieses riesengroße dämonische Wesen darzustellen. Macht was anderes draus.
Was mir gerade eingefallen ist, wo du es nochmal so schön betont hast, ist Freddy dann die Antithese zu anderen ikonischen Killern wie dem Candyman. Das sind, es gibt ja sehr häufig das mythologisch-mörderische Wesen, das an Kraft verliert, wenn der Glaube an es schwindet. Hier ist es so, die Filme werden nicht mehr geguckt, das ist blöd. Dann ist das Ding frei. Das ist ja wirklich komplett auf links gedreht zu allem, was man sonst üblicherweise erwarten würde.
Aber es knüpft direkt an den ersten an.
Ja, absolut.
Denn so hört der erste ja auf.
Ja.
Ich glaube nicht mehr an dich, also existierst du nicht mehr.
Mhm. Weißt du, was mein Lieblingszitat in dem Film ist?
Erzähle.
Manchmal ist es das, was wir nicht sehen, was uns ruhig schlafen lässt. Sagt dieser von dem späteren Deadwood-Hauptdarsteller gespielte Leichenbeschauer, wenn sie in dieser Leichenhalle ist, um ihren Mann zu identifizieren, was sowieso schon unfassbar surreal ist, da liegen Leichen auf dem Flur rum, auf Barren. Und dann geht sie da rein und sind auch alle Tische belegt. Und dann geht sie trotzdem noch in irgendeine Ecke und da ist ihr Mann. Und auch auf eine sehr subtile, da wird keine Horrorsequenz draus gemacht. Die richten sich ja auch nicht irgendwann auf für eine Sekunde oder so irgendwas, ne? Aber es ist so, wenn du drüber nachdenkst, auch nicht in der Realität verwurzelt irgendwie.
Und vor allen Dingen, es ist ja eigentlich andersrum. Es ist ja genau das, was wir nicht sehen, was uns nicht schlafen lässt.
Ja, aber an der Stelle ist ja gemeint, guck dir deinen Mann tot lieber nicht an. Siehst du ihn einmal tot, wird dich das verfolgen. Siehst du es nicht, kannst du gut schlafen, weil du das Grauen einfach wegignoriert hast. Aber wegignorieren würde ja hier nicht funktionieren. Sie muss ja aufhören, Freddy zu ignorieren, um das Böse zu bekämpfen.
Das geht schon ganz schön weit rein.
Ich lass mal kurz hier die Kulissen gucken. Wir nehmen das spät abends auf. Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, mein Gott, wir sind beide ganz schön müde. Und dann kommen wir auf solche Bögen.
Das ist was, das würde ich jetzt ganz gerne sogar auch mal frei und offen lassen. Das ist nämlich genau die Einladung, die ich mir auch immer gerne wünsche, hier die lieben ZuhörerInnen einzuladen, bei uns auch mal zu kommentieren und mal ein paar Gedanken dazu loszutreten. Also es würde mich interessieren, wie ihr das seht, wie ihr das einschätzt. Und lasst uns da einfach mal ein paar Gedanken zukommen, dass das hier ein Austausch auch wirklich stattfinden kann. Und würde jetzt auch sogar tatsächlich sogar ganz dreist einfach mal zu einem nächsten Punkt in unserer Agenda kommen. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, dass dieser Film bis auf den Schluss, das Ende ist nochmal ein extra Teil, komplett in der Kamera geschnitten ist. Was meine ich damit? Wes Craven schreibt das Drehbuch, führt Regie, und wenn ich das Drehbuch schreibe und weiß, dass ich das inszeniere, dann weiß ich eigentlich schon teilweise, wo ich umschneiden werde und weiß, welche Kameraeinstellung ich brauchen werde, damit meine Szene läuft. Das heißt also, ich habe den Film beim Schreiben eigentlich schon mehr oder weniger geschnitten. Und wenn ich den Film drehe, dann hole ich mir eigentlich sozusagen nur noch das. Es gibt andere Regisseure, die, wie zum Beispiel Martin Scorsese ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, der löst teilweise, nicht immer, aber teilweise löst er Szenen auch erst vor Ort auf. Der hat das Geld, die Möglichkeiten dazu, das Set bauen zu lassen nach seinen Vorstellungen und kann dann dort vor Ort mit dem DOP gemeinsam sich diese Szene erarbeiten, damit der DOP natürlich auch seiner Arbeit nachkommen kann als Director of Photography. Und Wes Craven möchte allerdings ganz gerne die künstlerische Gesamtkontrolle wirklich haben. Somit ist der Kameramann, der hier kein Unbekannter ist, nämlich Mark Urban, ja eigentlich bloß ein Erfüllungsgehilfe. Ich sage jetzt hier aber bewusst eigentlich. Denn auch ein Wes Craven hat seine Vorstellung, weiß, wie der Film geschnitten ist, aber es gehört halt sehr, sehr, sehr viel mehr dazu, als nur die Kamera drauf zu halten. Und wenn der Film etwas gut kann, dann ist es seine verdammt gute und professionelle DOP-Arbeit zu verbergen. Und das ist tatsächlich was, das sagt auch jemand wie Sir Roger Deakins, wenn du es nicht wahrnimmst, dann ist es gut. Und heutzutage sprechen wir über bestimmte Bilder, wir sprechen über die Kamerafahrten, wir sprechen über Low-Key-Lightning, wir sprechen über bestimmten Look, wie sie das ausgeleuchtet haben. Das würde aber immer bedeuten, hier ein Querverweis zu The Last of Night, dass wir uns gewahr sind, dass wir uns einen Film anschauen. Der Film soll aber ja eigentlich genau das Gegenteil tun. Er soll uns in die Immersion reinziehen und einsaugen. Und ich möchte nicht wissen, dass ich einen Film schaue. Und der Film muss das schaffen, weil er ja zeigt, dass er ein Film ist und wie er gemacht wird. Und das ist ja das Perfide. Das heißt, du siehst einen Film über das Filmemachen und hast aber nicht das Gefühl, dass du einen Film schaust. Und das musst du hinbekommen. Und jetzt bist du dran.
Du hast vollkommen recht. Und ich habe, das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich den Film gesehen habe, war auch, dich anzuschreiben, weil ich gesagt habe, achte mal auf die Kameraführung. Du achtest sowieso drauf, ich weiß das, das muss ich ja nicht extra dazu sagen, aber weil es ist mir aufgefallen, aber ich musste mich zwingen, da aufzupassen, auch auf das Verhältnis zwischen handgeführter Kamera, also der, nur fürs Verständnis für die Hörerinnen und Hörer, keine Shaky Cam, wie man heutzutage so gern sagt, das ist alles sehr, sehr stabil inszeniert, aber es gibt Dolly Shots oder wirklich sehr, sehr ruhige sehr ruhig gerickte Fahrten, also ruhige Kamerabewegungen, und es gibt die, die so ein eher hektisches Gefühl vermitteln. Also es ist wirklich eine Stilrichtung durchgezogen. Also der, salopp gesagt, der Film hockt nicht den ganzen Film auf Stativen oder ist nur aus der Hand gefilmt, um das Dokumentarische zu erzeugen, sondern er passt sich schon der jeweiligen Stimmung an,
ja,
ohne dass das künstlich wirkt. Und das ist was, das ist mir erst so ab der Hälfte des Films aufgefallen. Wie ich habe es vorhin schon mal angesprochen, im Mittelteil zieht er sich ein bisschen, obwohl der Film nicht zu lang ist, aber da verliert er so ein bisschen das Tempo, eben auch weil nicht die gewohnten Schrecksequenzen regelmäßig kommen. Und da hatte ich dann so angefangen, auf solche Sachen mal ein bisschen zu achten. Gerade weil ich Mark Irwin von ganz anderen DOP-Jobs kenne.
Also du hast eine sehr schöne Beobachtung gemacht, die teile ich hier auch. Und zwar ist es die, dass Mark Irwin wechselt zwischen Handkamera, also wahrscheinlich auf der Schulter einfach nur, und verfolgt die Person einfach mit seinem Körper. Also die Kamera hat ähnliche Bewegungen, die auch ein Körper macht. Das sind vor allen Dingen ganz viele Anschlusseinstellungen, gerade in solchen Szenen am Anfang, wenn Personen auf dem Boden sind oder sich unterhalten, gerade mit dem Kind. Das ist ganz wichtig. Wir haben hier viele Konversationen zwischen Eltern und Kind. Und da ist es wichtig, dass das nicht zu distracting aussieht, also dass das nicht zu entfremdet aussieht, sondern dass wir uns auf Augenhöhe befinden. Und da passt diese Schulterkamera, in dem Fall die klassische EB-Kamera, die ich auf der Schulter habe, passt da am besten. Aber die atmet natürlich auch mit demjenigen, der die Kamera führt. Es wird wahrscheinlich nicht Mark Irwin gewesen sein, sondern der Kameramann, und Mark Irwin steht dann wohl daneben, aber das Ganze wird verbunden natürlich trotzdem mit klassischen Dolly-Shots, ja, um die Szenen miteinander zu verbinden. Einführung in Szenen per Dolly-Shot. Personen laufen, die werden getrackt, klassische Tracking-Shots. Er nutzt sozusagen alle Möglichkeiten, schöpft die aus, um den Film zu erzählen und vor allen Dingen jede Szene zu erzählen. Das heißt also, es gibt kein roten Kamerafaden, wie zum Beispiel bei einem, nochmal, David Fincher, der alles etwas steady auf irgendwelchen Dollys hat, auf irgendwelchen krassen Krähen oder sowas hat, sondern hier ist es sehr, sehr, sehr bodenständig. Er muss ja auch relativ schnell abgedreht werden, er hat ja trotzdem Budget, aber das muss ja schnell gehen. Und so eine Kamera auf der Schulter, die ist trusty. Also wenn wir unterwegs sind und ein Musikvideo drehen, wir wissen, wir haben nur einen Tag Zeit, da fangen wir gar nicht erst großartig an, uns irgendwelche Pläne zu machen mit irgendwelchen Kamerafahrten großartig, sondern da ist das Ding auf der Schulter. Da wird die Action mitgenommen und da wird die Power mitgenommen. Und das passiert ihr auf verschiedenen Ebenen. Und auch der Ausleuchtungsstil, der ist wirklich sehr, 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 sehr nüchtern. Also wir haben hier keinen überstilisierten, hart kontrastischen oder so ganz klassischen, diesen, der gerne gesehen wird, dieser Cinematic Look, sagt man immer so schön, den du auch damals schon so hattest, den, wir hatten es, habt ihr noch nicht gehört, bei Top Gun zum Beispiel besprochen, den Tony Scott gerne fährt, sondern das ist ein wirklich sehr, sehr, sehr nüchterner Erzähl- und Bildstil. Und der passt wunderbar zu diesem Film.
Ja, aber du wirst es eher bei einem John Frankenheimer erwarten, als jetzt zwingend bei einem Traumlogik-Horrorfilm. Das Spannende dabei ist ja, ich muss ja mal ganz kurz ein bisschen weiter ausholen zum Thema, zur Person Mark Irwin. Mark Irwin habe ich erst so richtig aktiv drauf geachtet vor wenigen Jahren, als mir bewusst geworden ist, als ich zum ersten Mal die Story von ihm gehört habe, wie er mit Wes Craven Scream gedreht hat, zumindest teilweise, weil es dann zu dem berühmt-berüchtigt ist, vielleicht übertrieben, aber zu einem Bruch hinter den Kulissen gekommen ist und einer musste halt gehen, wegen Interferenzen mit dem Studio. Und Mark Irwin hat dann da seinen Hut genommen. Es sind immer noch eine ganze Menge Mark Irwin-Arbeiten in dem Film drin, aber eben nicht nur von Mark Irwin. Und dann hatte ich Kontakt mit Mark Irwin aufgenommen und hatte mich ein bisschen noch mit ihm über das Thema ausgetauscht. Und dann konnte ich zufälligerweise vermitteln, dass er für eine seiner frühen DP-Arbeiten, Bad 21, einen flutschneuen, für die deutsche Blu-ray-Veröffentlichung einen flutschneuen Audiokommentar, den ich sehr empfehlenswert finde, eingesprochen hat. Und dann habe ich auch angesagt, Mark Irwin, jetzt hast du mit ihm ein paar Mal gesprochen, du kennst Scream, du kennst New Nightmare. Und dann habe ich erst mal gesehen, Mark Irwin, dass der unfassbar viel gemacht hat, mehr als man jetzt runterrattern könnte. Aber der hat natürlich mit Wes Craven auch andere Filme dann gemacht, zum Beispiel dazwischen auch den unsäglichen Vampirfilm mit Eddie Murphy, über den wir nicht weiter reden wollen. Aber eben auch so Dinge wie das Blob-Remake und einen ganzen Haufen anderer Genre-Klassiker einfach. Und Kronenberg wenn Mark Irwin eins kann, dann sich dem Film anpassen, was der Film braucht. Ja. Braucht der einen bunten Look, braucht er einen poppigen Look, einen auffälligen Look oder auch nicht? Und er kann sie alle. Vom naturalistischen bis zum komplett überstilisierten, der kann sie wirklich alle aus dem FF. Und das finde ich faszinierend.
Der hat halt einfach sein Handwerk und seine Arbeit, die hat er verstanden und verinnerlicht. Das macht eigentlich einen DP aus, dass du weißt, was ist die Grundidee des Regisseurs? Was möchte er für Bilder haben? Welche Stimmung möchte er erzeugen? Was brauchen gerade die Charaktere? Wie kann ich die zum... Also wie finde ich die richtige Position, dass ich dann als Zuschauer stellvertretend durch die Kamera da irgendwie Zuschauer bin und gleichzeitig auch so halb interagiere? Ich bin ja halb im Geschehen noch mit drinne. Und ich würde schon sagen, dass man gerade die frühe Arbeit von Cronenberg hier nochmal hervorheben muss. Ich bin ein riesengroßer Fan auch von einem der frühen Cronenberg-Filme, Die Brut. Mhm. Wir haben hier auch schon im Podcast drüber gesprochen. Da ist so ein kalter, nüchterner Erzählstil drinne. In den Bildern. Und das führt er fort in Videodrome, selbst auch in Dead Zone. Die Fliege, das sind so viele großartige Ideen drin, die aber so einfach sind. Denn die Idee hinter diesem Film muss runtergebrochen werden und in Bilder gefangen werden. Und es geht nicht nur darum, diese zu stilisieren. Und das ist vielleicht auch mal ein extra Thema, wo man irgendwann drüber sprechen kann. Wie gesagt, in The Last of Night hatte ich mich da schon ein bisschen ausgelassen, dass man dieses Überstilisieren von Filmen, also dass man sozusagen einen Film um seiner selbst wegen dreht, dass das auch Überhand genommen hat. Siehe tatsächlich auch Marvel. Und da sehen wir Produktionsschlachten, die werden gemacht, um Leute zu unterhalten. Und da geht es um Stilisieren. Das muss in einem bestimmten Licht sein. Hier dürfen Schauspieler sozusagen noch dem DOP sagen, bitte nur mit der Brennweite und dem Beleuchtungsstil. Es ist ja tägliches Geschäft und... Also ich kann jetzt wirklich nur abschließend sagen, die Arbeit, die hier macht, das ist wirklich super professionell. Und es ist schön, dass sie nicht so überstilisiert ist, sondern dass sie klar und nüchtern ist und uns gute Bilder bringt, damit ich der Story folgen kann. Und nur drehbuchseitig, und du hast es uns gesagt, ist im zweiten Akt wirklich so ein paar, das hätten wir jetzt nicht nur gebraucht, Momente, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein bisschen zu lang, da hätte man vielleicht was weglassen können. Die Kameraarbeit erfüllt genau ihren Zweck.
Ja. Ja, und zweiter Akt, will ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, aber am Ende des zweiten Akts haben wir eigentlich Freddy das erste Mal, das, was wir Freddy nennen, ich mache jetzt mal Anführungszeichen, Freddy das erste Mal. Und nur um es mal erwähnt zu haben, weil sonst vergessen wir sie nachher garantiert, und sie steht hier gerade auf meinem Zettel noch drauf. Lin Shaye, ne? Ich hatte keine Erinnerung mehr daran, dass Lin Shaye in dem Film dabei war. Und ich glaube, als ich den Film das letzte Mal gesehen hatte, hatte ich noch gar kein Verständnis dafür, wer Lin Shaye ist. Mhm. Inzwischen weiß ich, wer Lin Shaye ist. Und ich mag Lin Shaye wirklich gern. Und sie als Krankenschwester zu sehen, da habe ich gesagt, ey, Lin Shaye, und ihre Haare sind nicht grau. Was ist los? Mhm. Aber lass uns mal kurz über die Highway-Sequenz sprechen. Ich finde, die Highway-Sequenz ist durchaus mal kurz besprechens- und erwähnenswert. Wir gehen ja jetzt hier nicht Play-by-Play durch den ganzen Film durch, auch wenn wir die meisten wichtigen Punkte trotzdem treffen, hoffentlich. Aber ich finde, die Highway-Sequenz ist halt so ein auffälliges, Achtung, nochmal ein Anglizismus, Set-Piece mitten im Film, das Kameratricks, Schnitttechnik, visuelle Effekte, praktische Effekte, Stunts etc. alle miteinander verquickt, relativ aufwendig verquickt und gleichzeitig hervorragend ist und die Limitierungen der Tricktechnik zeigt. Was meine ich damit? Es ist vielleicht schwer zu erklären, ohne dass man diese Sequenz jetzt gerade direkt davor gesehen oder vor kurzem gesehen hat. Aber im Endeffekt gibt es halt eine Sequenz, in der Heather eine Autobahn, einen Highway, ein Freeway überqueren möchte oder muss.
Weil ihr Sohn es auch gerade tut.
Weil der Sohn es auch gerade tut. Und natürlich der lebende Albtraum von Eltern, ne, Kind rennt auf die Straße. Und das wird ja hier auf 12 gedreht. Es ist mitten in der Nacht, da ist ein Betrieb wie in der Rush Hour oder bei den Dreharbeiten zu Speed. Das ist also wirklich irre. Und dann wird sie von Freddys gejagt. Und es gibt noch einen Über-Freddy, der aus den Wolken kommt. Und ja, man kann natürlich, vor allem wenn man es auf einer Blu-ray guckt, ich habe es jetzt auf einer DVD gesehen,
ich auch,
kann man mit Sicherheit die ganzen Body-Double, die einfach nur ein ähnliches Kostüm getragen haben, plus die CG-Doppler und sowas, ziemlich deutlich erkennen.
Mhm.
Man sieht natürlich auch, dass Robert da als Freddy in den Nachthimmel reinkopiert wurde. Dann sind auch so ein paar, da ist auch so ein cheesy Moment, wenn so eine riesen Klaue von oben runterkommt und den Sohn dann an der Spitze der Klaue durch die Gegend hebt. Mhm. Das ist so eine Art ins Lächerliche gezogene Variante von der Puppenspieler-Sequenz aus einem früheren Nightmare.
Teil 3, genau.
Teil 3. Und trotzdem ist das Ganze so clever und auf Geschwindigkeit und trotzdem auf gute Shots geschnitten. Das hat einen super Flow. Das Pacing ist hervorragend. Die meisten Tricks werden so kurz abgekattet, dass du nie in die Verlegenheit kommst zu sagen, oh, das ist aber ein blöder Trick. Weil in der Sekunde, wo du anfängst, über den Trick nachzudenken oder die Täuschung nachzudenken, ist schon der Umschnitt da. Hektisch ist es trotzdem nicht, weil die Kameraführung sehr, sehr kontrolliert und sehr, sehr überlegt ist. Und auch diese Stunts komplett verschwimmen lässt. Ich finde, es ist trotz der Ecken und Kanten, die wir sehen können. Vor allem, wenn wir natürlich kritisch drauf gucken und mit der 25 Jahre Rückblickperspektive, die wir haben, mit der Brille.
Mhm.
Tolles Setpiece, trotz seiner Schwächen.
Also da gebe ich dir recht. Gestern war es wirklich so, dass ich mich, das ist auch sehr unangenehm. Ja, also nein, die Vorstellung, dass da ein Kind und oder auch allgemein ein Mensch über die Autobahn rennt, das ist schon eine unangenehme Vorstellung.
Ja.
Vor allem, weil es ja auch schon mehrfach angekündigt wird. Na, wir sind, unser Haus steht direkt hinter dem Freeway. Das heißt also, das wird zweimal gesagt, du weißt, okay, das Kind sollte auf gar keinen Fall über den Freeway rennen. Das wird es aber tun. Diese Angst hast du ja schon einmal da, das ist platziert, wie die Bombe unterm Tisch. Und jetzt gucken wir uns das sogar auch noch an. Und ja, ich sehe die Effekte alle. Ich sehe sie alle. Aber das stört mich nicht. Die Szene funktioniert trotzdem. Also, jemand, der keine Ahnung davon hat und sich das auf dem großen Flachbildschirm anschaut, sicherlich wird er das sehen. Aber es tut dem Flow keinen Abriss. Das funktioniert.
Die Sequenz beweist für mich das, was hier kürzlich ein Stunt-Choreograf über das Design von Kampfsequenzen und gerade so One-Takes, wie sie seit Daredevil ja sehr, sehr im Mode sind, was er darüber gesagt hat. Gefragt, was macht so ein One-Take aus, damit der funktioniert? Sagt er, Punkt 1, die Story. Ne? Mhm. Punkt 2, das Setting, die Emotionalität, bam, bam, bam. Da kann man noch auf 5 und auf Platz 5 war die Choreografie der Action.
Mhm.
Sprich, die Tatsache, dass wir hier die Ecken und Kanten und Ränder der Tricks sehen, schützt uns nicht, weil wir in der Story und in dem Flow und in der Emotionalität des Augenblicks gefangen sind. Und es hilft und rettet uns nicht, dass wir einen Film über einen Film oder das Leben außerhalb des Films zu dem Film sehen und wir sehen die Realität der Effekte. Das kann diese Sequenz nicht kaputt machen.
Die Szene ist sehr schön exemplarisch für das, was ich vor uns gesagt habe, dass der Film ja in der Kamera gedreht worden ist, beziehungsweise dass Wes Craven das gut geplant hat. Im Drehbuch steht die so drinne. Und da steht nicht nur drinne, die gehen über die Straße, sondern kann ich mir auch richtig vorstellen, dass die Szenen mit drinne stehen. Denn die mussten ja dann mit verschiedenen Effekten das nachbauen. Und dadurch, dass das so flüssig ineinander übergeht, die verschiedenen Effekte, weiß ich, dass das so geplant war. Es war so konzipiert. Und man nutzt sozusagen jeden möglichen Effekt raus, um das Bestmögliche aus einer Szene rauszuholen, damit es funktioniert. Das ist sozusagen komplett als Drehbuch geschrieben. Es gibt ein Storyboard und da wird dieses Storyboard dann basierend auf dem Drehbuch komplett so umgesetzt. Und zwar Einstellung für Einstellung. Und so funktioniert das Ganze auch. Es fühlt sich nicht an wie ein Mache ich auch sehr gerne. Michael Bay, der eine Explosion mit 15 Helikopterkameras filmt und dann einen Best-of-Cut daraus macht, um die Explosion so lange wie möglich zeigen zu können. Sondern hier ist es wirklich echt, die Szene, die muss funktionieren, die gehen da drüber, da gibt es Gefahren von Autos, die da ankommen und das ist bedrohlich und es funktioniert stark.
Die Szene zeigt auch noch was exemplarisch für den ganzen Film. Der Film ist sehr blau. Nicht nur in der Kühle der naturalistischen Aufnahmen, gerade der Tageslichtaufnahmen im Außen, wo mit quasi nur mit natürlichem Licht gearbeitet worden ist. Du hast sehr viele blaue Elemente, blaue Kleidung.
Ich will bloß was einhaken. Das ist vielleicht ein schönes spezielles Thema und zwar der leidige Transfer. Die Master-Versionen, die dann irgendwann mal als DVD oder als Blu-ray rauskommen. Das schöne Beispiel, was ich auch schon zu Hunger angebracht habe, ist, es gibt noch alte Trailer von The Hunger zu sehen, wo dieser Film wirklich einen sehr warmen Ton hat. Im Transfer hat man den Weißabgleich sehr, sehr, sehr weit ins Kalt gezogen. Und hier ist es auch so, der Film arbeitet auch hier ein bisschen unterschwellig auch mit diesem Farbcode. Und zwar dieses Rot-Grün taucht auch auf und auch die Hauttöne sind wichtig. Und wenn der Film zu blau ist, funktioniert das ja eigentlich gar nicht mehr. Und wir sind in Kalifornien und das ist es ja eigentlich wärmer und nicht kühler. Und hier ist tatsächlich einfach nur die berechtigte Frage, ist das tatsächlich genau so, wie es im Kino gelaufen ist, das, was wir sehen, oder ist es dem Transfer geschuldet? Denn ich finde tatsächlich, macht es eigentlich für den Film nichts Gutes, außer bei den Nachtszenen.
Darauf wollte ich hinaus. Es wird nämlich meiner Meinung nach, und das könnte ein Argument dafür sein, dass es vielleicht gar nicht am Transfer liegt. Denn kurz nach der Highway-Sequenz fangen wir an, aus der Filmrealität in den Film abzudriften. Und meiner Meinung nach, ohne es jetzt gestoppt zu haben, wird die Blaulast da höher. Als ob man die andere Realitätsebene eben nicht nur durch die Strähne, durch die plötzlich auftauchende Sheriff-Marke, ne, bei John Saxon. Und gefühlt wurde es da klar, es waren auch mehr Nachtsequenzen. Logischerweise, ne? Mhm. Weil wir dann wirklich im Nightmare-Territorium ja auch gewesen sind. Gefühlt wurde es da noch kräftigeres Blau. Aber egal. Das war auch nur so eine persönliche Beobachtung. Es kann auch ein komplett subjektiver Eindruck oder auch ich Opfer meines Mediums sein. Mhm. Aber man hat auch viele Dinge, die ja definitiv blau sind, ne? Blaue Hosen, ne? Viele Jeans, viele Jacken, Overcoats etc. Sachen, die wirklich auch einfach blau sind. Es war nie negativ, aber es ist mir trotzdem aufgefallen. Das habe ich nicht aufgeschrieben.
Ja, wie gesagt, ich bin da halt mittlerweile sehr vorsichtig, wenn es gerade darum geht. Die frühen Transfere, da ist ja auch einiges schiefgegangen. Man denke einfach nur an Matrix, wo man dann hier auch den Ton von Magenta ins Grün geschoben hat. Und das war aber niemals so gewollt.
Ja, aber was ich halt meine, ist sowas, du hast ja neben der blauen Nacht, in der wir uns gerade befunden haben, und die blaue Nacht ist ja ein filmisches Mittel, ja, was ich sehr schätze, aber auch nicht unbedingt real ist. Du hast diesen Lakentunnel, blaue Laken, mit denen sie dann in die Unterwelt ja runtergeht und dieser Spur folgt. Mhm. Also das Blau ist hier auch das Bindeglied in die Traumwelt hinein. Den Mantel habe ich schon erwähnt, Heathers Look im weiteren Verlauf des Filmes. Vielleicht müsste ich den Film nochmal gucken, vielleicht überdramatisiere ich das ganze Element auch. Vielleicht hat dieser Podcast einfach nur gerade seine blaue Phase. Wer weiß es schon.
Das wäre eigentlich perfekt Zeitpunkt für ein Zitat aus Die Mächte des Wahnsinns, wo Jürgen Prochnow zu Sam Neill im Film in den jeweiligen Rollen dann sagt, habe ich Ihnen schon mal jemals erzählt, dass meine Lieblingsfarbe blau ist? Und dann wacht John Trent, also Sam Neill, in dem Bus auf und alles ist blau um ihn herum und dann fängt er an mit Schreien. Das ist eine großartige Szene. Bevor wir in das Ende reinkommen, weil das Ende ist nochmal ein schöner Punkt, um noch so ein paar Beobachtungen nochmal zu besprechen, zu diskutieren, würde ich nochmal ganz kurz nochmal die Musik nochmal anreißen, damit wir es auf Tonspur haben. Denn ich habe die ganze Zeit immer, wenn ich an diesen Film denke, dieses furchtbare, billige, geklimperte Thema, was zum Ende des Films kommt, habe ich immer im Hinterkopf. Ich habe es auch jetzt gerade im Kopf. Ich finde es ganz furchtbar. Denn der Film hat doch eigentlich über zwei Drittel des gesamten Films einen verdammt starken Score, der aber sowas von verdammt gut ist, der richtig gut funktioniert, ein verdammt guter Kit vor allen Dingen auch in diesen einzelnen Szenen ist. Und zum Schluss, ich weiß nicht, was da los ist, auf einmal fängt dieser Film an auf einem Sitcom-Niveau mit wirklich, also das sind furchtbare Billig-Synthi-Sounds, hier Effekte zu machen, und ich verstehe es nicht, weil er hat es ja vorher nicht gemacht. Das sind orchestrale Sounds drin, und zum Schluss soll es diesen Synthi-Sound haben, der aber billig ist. Der kommt halt auch nicht an den Original Bernstein ran, und sollte das die Idee gewesen sein, hier musikalisch die Brücke zum ersten zu schlagen, das ist ja mal voll nach hinten gegangen.
Also ich habe einen meiner letzten Notizpunkte auf meinem Zettel. Ist tatsächlich, und das greift jetzt schon fast ein bisschen vor, mein letzter Punkt ist Freds Tod, also nicht von deinem Podcast-Co-Host, sondern Freddy. ist ein saudover Effekt, aber ist die, also der visuelle Effekt. Aber das Finale, also die Kombination aus Look, Kamera, diese leichte Slow-Motion, die Explosion, die Kameraperspektive und diese übertriebene Synthi-Epic-Musik, die da läuft, von J. Peter Robinson, ist einfach 1:1 Highlander 3. Erschienen im selben Jahr. Und nein, das sage ich jetzt nicht, weil ich ein Highlander-Nerd bin, sondern weil ich den J. Peter Robinson-Soundtrack zu Highlander 3 von 1994 auf Platte habe. Und wenn J. Peter Robinson an der Stelle nicht von sich selbst gemopst hat, weil er vielleicht unter Zeitdruck 5 Kinofilme gleichzeitig fertig gemacht hat, dann will ich nicht länger Connor McCloud heißen.
Das habe ich tatsächlich noch nicht gehört, aber es ist spannend. Das liegt aber auch daran, ich habe Teil 3 noch nie gesehen.
Doch hast du. Du hast ja gerade Freddy's New Nightmare gesehen. Und demzufolge kennst du quasi auch das Ende von Highlander 3. Nee, also ohne Spoiler, damit du den Film irgendwann mal genießen kannst. Ich hoffe, jeder hat das Anführungszeichen gehört. Aber das Finale hat genau das, dieselben Lichter, genau denselben Look, ist in einer Location, die zwar aus Stahl ist, aber trotzdem sehr an diese Grotte da erinnert. Es gibt Wasser, es gibt Explosionen in Zeitlupe, genau derselbe Krams. Es gibt Schwebeeffekte, in dem Fall, ne, Heather und der Sprung und das Wasser und bla bla, die Verbindung zur Wirklichkeit. In dem anderen eben Connor McCloud, und das verrate ich dir jetzt alles nicht. Und die Musik ist sich, also sie ist natürlich nicht eins zu eins dieselbe, aber es ist schon so Hans Zimmer kopiert für Pirates of the Caribbean, The Rock. Weißt du, es ist schon sehr nah aneinander geparkt. Und ich weiß nicht, ob das irgendwas an Freddy jetzt rettet. In Highlander 3 hat es aber weniger gestört.
Ich kenne den Film, aber ich kenne viele andere Filme, die er gemacht hat. Und da ist er ja um eine Eigenständigkeit ja auch bemüht und hilft er den Film, eine Identität zu gewinnen. Also er ist ja auch wirklich ein, wenn du J. Peter Robinson als Komponist an Bord holst, dann ist das ein Garant, dass du für den Film eine Identität findest. Der macht jetzt sozusagen nicht nur das einfache Score, den Underscore, sondern der macht dir dann eben halt den Interceptor. Der macht dir eben halt Cocktail. Der macht dir Police Story 2. Die haben ja doch markante Scores. Auch Wayne's World, Steinzeit Juno, das sind Filme aus unserer Jugend, die haben markante Scores. Und da erinnere ich mich halt auch dran. Und hier ist es wirklich, oh, ich verstehe das nicht. Und das kann ja aber eigentlich nur die Regieentscheidung ja dann sein, sagen, du, wir müssen jetzt von dem Classic Score, also nicht von dem klassischen Nightmare Score, sondern wir müssen von einem Orchester Score, von einem schönen Orchester Underscore, müssen wir jetzt rübergehen zu einem Synth Score. Und der funktioniert nicht.
Ich kann es mir nur so erklären, jetzt mal heilende Anekdoten beiseite gelassen, dass es vielleicht, wenn es nicht einfach nur einer Zeitnot geschuldet war, ne, das Ding muss jetzt rauskommen, wir haben noch ungefähr 8 Stunden, jetzt klatscht noch irgendwas drunter, ne, oder er hat, was ja sehr häufig passiert, Highlander 3 als Temp-Track genommen und man hat dann keine Zeit gehabt, das noch auszutauschen, kann passieren. Oder wenn es wirklich eine Kreativentscheidung gewesen ist, könnte ich jetzt unterstellen, dass Wes gesagt hat, diese Filmwelt, die sollte einen künstlicher klingenden Score haben, um sie akustisch von der Realität zu unterscheiden, wo wir einen orchestralen Score haben, um die Natürlichkeit zu unterstreichen. Könnte eine Herleitung sein, ja. Aber das ist wirklich auch, wie hast du es vorhin genannt, Kaffeesatzleserei. Ich bin nicht Wes Craven, aber ich könnte mir das als Herleitung, herleiten.
Das ist eine logische Entscheidung und Wes Craven ist ja auch ein kühler Taktiker und er ist halt kein, er ist ja nicht jemand, der was überstilisiert, wie wir es schon gesagt haben. Also das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, das macht Sinn. Aber du hast recht, es ist absolute Kaffeesatzleserei, aber trotz alledem holt es mich an der Stelle aus dem Film raus, aber tatsächlich tut es aber auch das komplette Ende. Ich habe, um vielleicht zum letzten großen Punkt zu kommen, auf meine Notiz geschrieben, ich verlese: Das Ende, das nicht weiß, was es will. Ich habe hier so viele Notizen zu dem Ende gemacht. Ich versuche es kurz zu fassen. Und zwar, wenn wir zum Schluss über die Bettlakenrutsche dann in die Freddy-Unterwelt da kommen, die so ein bisschen, das hat so griechische Mythologie. Du hast ja hier diese ganzen Bauten, römisch-griechische Bauten da. Diese Paläste, diese alten.
Ja, aber ist dir auch aufgefallen, diese ganzen Inschriften?
Wollte ich gerade noch drauf kommen. Das ist die eine Ebene. Dann hast du genau das wo ich uns gesagt habe, hier, merk dir noch mal bitte. Anger.
Okay.
Die 7 Todsünden, die du dann da überall findest. Freddy ist ein Teufel. Er verwandelt sich am Ende ja in so einen Teufel, bevor er dann stirbt.
Er ist aber auch die Hexe von Hänsel und Gretel.
Stimmt, er ist die Hexe von Hänsel und Gretel. Das ist ein riesengroßer Hodgepodge und du hast auch noch was, ja?
Ja, ich würde sagen, dann werfe ich, während du deine Schrift entzifferst, noch schnell den sexuellen Aspekt mit rein. Den kann man natürlich reinlesen und da ist immer die Gefahr, zu viel reinzulesen. Aber diese ganze Nummer mit der Schlange, die das Kind bedroht. Ja. Und das Kind wird von der
Schlange ist ja auch ein biblisches Symbol.
Schlange. Das außerdem. Paradies. Und ein Phallus-Symbol und und ein Teufelssymbol und bedroht das Kind. Und während das Kind von der Schlange bedroht wird, sticht sie Freddy zwischen die Beine. Das ist ein ganz kurzer Moment, man sieht es gar nicht richtig, wo sie hinsticht, tut sie aber. Und das ist auch wieder dieser Entmannungsprozess. Diese sexuelle Komponente ist in diesem Film so niedrig, wie sie bei einem Horrorfilm, Slasherfilm, was auch immer, nur sein kann. Aber am Anfang mit dieser amoklaufenden, versagenden, nicht funktionsfähigen Kralle und hier am Ende mit dieser ganzen Schlangensymbolik, Lust, Anger etc. und diesem Stechen in die Weichteile, da wird es dann doch nochmal aufgegriffen, als hätte man so eine Klammerrunde rumgebaut, um es mittendrin ignorieren zu können.
Und ich finde nämlich nicht, dass es eine Klammer baut. Ich finde, dass genau diese Teile, die man da jetzt sieht in diesem Set, also gerade die 7 Todsünden, dieses ganze biblische, das wird in diesem Film vorher eigentlich nie etabliert. Da hat er sich nie drum geschert. Das wurde Freddy als irgendeine böse Entität, die aus dem Drehbuch, aus einer Geschichte befreit worden ist oder herausgeplatzt ist, also wird es dargestellt, aber das hatte keinen biblischen Bezug, keinen religiösen Bezug, hat es nicht.
Ich habe das so gelesen, es ist böse, das. Sprich, die ganzen Geschichten, ob es nun die Manifestationen in den Grimmschen Märchen gewesen sind, wo das Böse mannigfaltige Formen hatte, oder altbabylonische, dämonische Gottheiten, was auch immer,
ja.
Das ist alles dieses Böse. Und in der Heutezeit oder in der Zeit in den letzten 10 Jahren vor Entstehen dieses Films hat es sich halt Freddy als Avatar ausgesucht. Und ich glaube, man wollte am Ende einfach, ohne nochmal eine große Exposition da rein zu knallen, die da auch ähnlich funktioniert hat an der Stelle, dass man an der Stelle das einfach nochmal über Bilder einfach subtil zeigt, ohne mal große Dinge zu machen. Weil du brauchst es nicht. Freddy Dämon reicht. Aber es ist halt irgendwie da.
Und da eine gewagte These. Der Schluss zeigt uns einen Film, den es vorher so nicht gegeben hat. Der Film hatte ja einen ganz anderen Pitch. Der Film ist ja auch ganz anders an die Produzenten getragen worden. Und zum Schluss kommen aber viele, ich würde mal sagen, erweiternde Ideen. Das ist doch ein ganz anderer Film. Dass du dieses Böse noch ein bisschen mehr ins Zentrum rückst, dass du das wirklich auch thematisierst auf verschiedenen Ebenen im Film. Mir wird zwar auf verschiedenen Ebenen wird mir Terror und Angst und Horror gezeigt, aber nicht das Böse. Das wird mir nicht gezeigt. Es gibt eine Szene, wo die Ärztin hier sagt, wir müssen das Böse aus ihm herausschneiden. Das ist es dann aber auch tatsächlich schon gewesen. Und ich vermute halt einfach nur, dass Wes Craven sich hier tatsächlich auf eine Geschichte konzentrieren musste und das wirkt ein bisschen rangeklatscht. Dieses Ende passt nicht zum Rest des Films, weißt du, was ich meine? Weil wir sind doch eigentlich in dem Thompson-Haus. da könnte doch eigentlich, da könnte das Finale stattfinden. Das würde mir auch tatsächlich reichen. Mehr will der Film gar nicht. Und jetzt kommen wir in diese Unterwelt, die mythologisch aufgeladen ist.
Ja.
Der Film aber in diesen fast 120 Minuten nicht viel Zeit verschwendet hat, um uns das zu erklären. Und vor allen Dingen genau dieses mythologische Überwesen, das Böse.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich fand's trotzdem eine nette Idee, auch das Thompson-Haus übergehen zu lassen, indem man diese Sachen mit den Stufen nochmal macht, wie im ersten Nightmare. Sie, ne, wenn sie Stufen hochgehen möchte und in den Stufen versinkt, weil im Traum du, ne, der Boden nicht immer die Stabilität hat, die du brauchst, um vorwärts zu kommen. Man hat das schon ein bisschen versucht, aber du hast natürlich recht, das hätte da viele andere Möglichkeiten gegeben, da rauszukommen. Plus, der Film lässt ja auch verschiedene Interpretationsmöglichkeiten seines absoluten Endes, also nicht des Showdowns, sondern des Schlusses, des Schlussbildes quasi zu. Ist das wirklich so, wie wir es da gerade gesehen haben? Ne? Haben wir also quasi eine pseudodokumentarische Festhaltung gesehen, wie die Schauspielerin Heather Langenkamp ihr Kind vor einem Dämon gerettet hat? Oder hat Heather Langenkamp noch einmal die Nancy gespielt und damit verhindert, dass das Böse ausbrechen kann, indem sie Nancy gewesen ist und nicht Heather Langenkamp gewesen ist. Was ja Bob Shay vorher mal gesagt hat. Mhm. Der Film endet auf einer Abblende, auf einer sehr bewussten, sehr langsamen Abblende. Also du machst schon, es fehlt gerade auch, dass Bugs Bunny noch rauskommt. Ne? So beendest du das, um nochmal die Künstlichkeit herzustellen. War das jetzt ein Film? Oder wollte man uns zeigen, es ist ein, man hat eine filmische Realität gehabt. Weißt du, was ich meine? Ich drück's vielleicht blöd aus, aber.
Nee, ich hab's auch sofort verstanden. Du weißt, was du meinst. Also den einzigen Bogen, den ich da sehe, ist ja der Anfang selber, wo du in diesem Set bist, was ja so aussieht, bisschen wie die Hölle. Du hast ja so ein bisschen dieses Feuer da im Hintergrund. Du hast aber wieder eine Werkbank. Also es wird mir nur angedeutet, dass das eventuelle Filmset vom Ende sein könnte. Aber es wird mir nur angedeutet. Ich sehe das tatsächlich nicht. Das wäre tatsächlich cool gewesen, wenn ich am Anfang mehr von diesem Höllenset sehe, dass ich dann jetzt wirklich diesen Schluss, diesen Bogen ziehen kann.
Ja, ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Ja, aber das hat mir so ein bisschen, man könnte fast sagen, Wes Craven hat da nochmal Resteverwertung irgendwo betrieben, auch wenn er nicht selber der Autor gewesen ist, in Scream 3 vor allem. Ja, wenn sie das Set von der Verfilmung von Scream 1 quasi besuchen. Also wieder in Sydneys altem Jugendzimmer quasi sind, dem sie längst entkommen ist. Bevor ich es vergesse, und meine Punkte von meiner Liste sind fast alle abgearbeitet, aber eine Sache, die ich am Anfang mal kurz angerissen habe, über die wir jetzt gar nicht groß gesprochen haben, der Blutzoll ist ja relativ niedrig. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, es gibt eigentlich nur einen einzigen echten Freddy Murks jemanden abkill. Weil der Rest ist alles offscreen, ist nur die Kralle. Es gibt nur einmal, wo Freddy das selber macht. Und das ist dann sogar noch eine Referenz.
Von den ersten.
Vom ersten. Von dem berühmten. Aber was ich mich die ganze Zeit frage, und ich habe den ersten jetzt nicht extra nicht nochmal geschaut, um ihn zu vergleichen, diese Sequenz. Hat die Wiederholung dieser Sache was Neues abgewonnen? Warum hat man das nochmal so deutlich wiederholt? Darauf habe ich keine Antwort.
Also es gibt verschiedene Antworten. Und eine mögliche Antwort ist natürlich Robert Shay selber, der auch selber sagt, du pass mal auf, wir haben hier mit dem ersten wirklich einen Meilenstein gelegt und wir können hier auch ein bisschen referenzieren. Es wäre schön, wenn wir sowas Ähnliches nochmal machen könnten. Das ist tatsächlich gangbar. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Wes Craven sagt, du, was einmal funktioniert, das funktioniert auch zweimal. Kalkül ist da auf jeden Fall drinne. Was ich spannend bei der Szene finde, ist, weil die ist ja nicht ungruselig, die ist ja tatsächlich wirklich echt spooky.
Oh ja.
Ist ja die Perspektive.
Oh ja.
Wir schauen jetzt diese Szene durch die Perspektive eines kleinen Kindes. Mhm. Und das macht es ja nochmal zusätzlich unangenehm. Das heißt also, hier sagt dann auch Wes Craven nochmal, so, euer kleines Kind geht gerade zum Videorekorder, guckt sich Nightmare on Elm Street an. Ja, das zeige ich euch jetzt mal, wie das hier aussieht, ja, oder aussehen kann. Und wir gucken das jetzt durch die Augen eines kleinen Kindes. Das ist sozusagen schon eine höhere Form von Terror. Also er möchte uns da auch provozieren und sagen, wir gucken das jetzt durch die Augen eines Kindes. Und dann ist ja die Schauspielerin gut. Die Szene ist ja auch gut. Also die ganze Krankenhausszene ist ja bedrohlich. Du hast ja wirklich Gefahr von überall.
Ja.
Von den Ärzten, den Arzthelferinnen. Keiner glaubt ihr. Die Isolation wird größer. Diese Zange greift da wirklich zu. Und dann hast du dann wirklich diesen Kill. Und der ist halt wirklich auch verdammt stark. Also der tut richtig weh und ist gut gemacht. Und ich finde, wenn du das so auf dem Papier siehst, kann ich mir schon vorstellen, dass du dann selber auf die Schulter klopfst und sagst so, da habe ich richtig Bock drauf, die zu drehen. Das wird Spaß machen. Und da kommen bestimmt auch ganz viele Leute ans Set, die an dem Tag nicht da sein müssen, um sich das anzuschauen.
Ja. Was für mich schon einfach super unheimlich war, ist, wenn er das erste Mal in seiner ganzen Pracht hinter Tracy Middendorf auftaucht, kurz bevor genau dieser Moment kommt. Dieses eine Mal in voller, imposanter Größe, wahrscheinlich auf zwei Apple-Boxes, weil Robert nicht so groß ist. Aber das ist schon so ein Gänsehautmoment, wenn er da ist. Und es hat überhaupt nichts Witziges. Und aus irgendeinem Grund hast du zu keinem Zeit, das macht der Film schon sehr früh klar, hast du zu keinem Zeitpunkt die Erwartungshaltung, dass der einen One-Liner raushaut. Du bist nie enttäuscht, dass keiner kommt. Du kannst unmöglich bei einem Film, der so eine Stimmung hat, einen One-Liner erwarten. Und in diesem Szenenkomplex, in dieser Sequenz, ist vielleicht auch der gruseligste Moment, abseits des kreischend apathischen Kindes, wo ich an mein eigenes denken musste, in dem ganzen Film, was total harmlos ist. Naja, total harmlos ist. Diese Übergriffigkeit der Krankenschwestern, wo die eine vorne was vorbereitet.
Ah, ja.
Sie
ja.
guckt, sie als Aufsichtsperson und Schutzpatron des Kindes guckt nach der Schwester, was machen sie denn da? Und hinten kommt die andere und sticht ihm eine Spritze rein.
Yep.
Wo du nur denkst, du füllt mit hier ein Schimpfwort eurer Wahl ein.
Mhm.
Unfassbar. Es macht mich so wütend. Das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Und jetzt habe ich es wieder gesehen und es hat mich gerade nochmal wütend gemacht.
Also gerade im Krankenhaus, da gibt es viele Szenarien, die man sich als Elternteil, die man schwer ertragen kann. Zum einen, dass du wahrscheinlich selber für das Leiden deines Kindes verantwortlich bist. Du willst deinem Kind helfen, du weißt, du hast nichts getan und willst, dass es deinem Kind gut geht. Und das Erste, was im Raum steht, ist sozusagen die Unterstellung, dass du als Elternteil dafür verantwortlich bist. Sehr unangenehm. Da wird es hier auf verschiedenen Ebenen, wird mir das dann rangeführt. Was ich in dieser Szene, dieser Kill-Szene noch hervorheben will, auch weil sie ja aus der Perspektive des Kindes gedreht ist, ich finde ja am gruseligsten wirklich die Reaktion des Kindes. Und die Reaktion wiederum von Tracy Middendorf dann auf das Kind wiederum, die ist sich der Gefahr nicht bewusst. Das ist so gruselig. Auch dieser Gegenschuss auf aus ihrer Perspektive, sie sieht ja diesen Freddy ja gar nicht und sieht bloß diese Röntgenbilder. Und auch das ist schon wirklich sehr, 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 sehr spooky. Also da muss ich wirklich sagen, alle Register gezogen, also alles, was da in dem Krankenhaus passiert, ist super unangenehm. Auch bis zu diesem kleinen Logikloch, dass halt die Heather dort ihr Kind alleine lässt.
Ja.
Ne? Aber sei es drum. Also ganz starke Szene und ich finde, das ist mit einer der denkwürdigsten und mit besten Kills in dieser ganzen Reihe, weil der wehtut.
Ja. Nee, absolut bin ich komplett dabei. Wenn ich nicht wissen würde, dass Wes Craven so eigentlich gar nicht drauf ist, beim zynischeren Filmemacher hätte ich diese Einnahme der Perspektive, dass wir auf das Kind quasi übergehen, wir als Zuschauer in die Kindperspektive gepresst werden. Könnte man das auch noch als eine Art von Medienkritik lesen. Aber Wes Craven ist nicht der Typ dafür. Aber weißt du, dieses ihr habt doch mein Nightmare vielleicht auch viel zu unschuldig, viel zu jung gesehen. Überlegt mal, ob euch was Gutes tut. Aber Wes ist nicht der Typ dafür. Aber in Händen eines anderen Filmemachers hätte das ganz schön giftig wirken können.
Ich finde schon, dass da Medienkritik drin ist. Und er zeigt uns das auch mit den Nachrichten zum Beispiel, die da mit drin vorkommen, wie die dargestellt werden, was es geht. Es geht sozusagen wirklich nur um die Schauwerte, die Schock-Values. Und der stellt das hier nochmal aus und der zeigt es eben halt auch. Pass mal auf, ihr seid alle erwachsen geworden und ich zeige euch mal eine andere Perspektive, dass eure Kinder damit jetzt auch aufwachsen. Und er hat ein sehr schönes Interview gebracht 1999, als es um die DVD-Box ging, haben die verschiedene Interviews geführt und da hat er was sehr Schönes gesagt, nämlich, dass er seine Zuschauer, alle Zuschauer und ganz besonders die jungen Zuschauer ernst nimmt und viel mehr ernst nimmt als jeden Filmkritiker da draußen. Weil die sind viel cleverer und smarter. Die sind nicht abgebrüht. Die haben noch eine andere Lebensrealität. Die stehen mit beiden Beinen sozusagen in einer Realität und sind nicht abgehoben und abgegrenzt. Und ich finde schon, also Craven ist nicht zynisch, aber Craven ist definitiv sarkastisch. Sehr sarkastisch. Er hält gerne einen Spiegel vor und lacht dann halt auch noch. Und es gibt, ich hatte im ersten Teil das schon gesagt, es gibt wirklich so dieses Bild in meinem Kopf, wo es Wes Craven wirklich so sehr sarkastisch, also vor Sarkasmus triefend, lachen sehe mit diesem Gotcha. Und er hat diesen Gotcha-Moment, er lässt sogar Freddy mehrfach sagen, Gotcha, ich hab dich, hat er da auch mit reingeschrieben. Also das ist auf jeden Fall schon irgendwo mit drinne. Das ist natürlich keine Mediensatire, wie es The Player war oder irgendwas anderes Vergleichbares. Auf gar keinen Fall, aber es ist trotzdem drinne. Also so clever ist der Mann auf jeden Fall schon, dass er das damit reinbaut.
Großer Verlust.
Definitiv. Ich muss wirklich sagen, zu seinen wirklich besten Zeiten, und das ist hier so ein guter Vorstoß wieder zu guten Zeiten, mit einem guten Drehbuch, vor allen Dingen auch mit wirklich guten Produzenten, die auch an ihn glauben, verdammt guter Filmmacher. Denn das hat Wes Craven ja in seiner Vita auf jeden Fall ja bewiesen, dass er nur so gut sein kann wie sein gesamtes Team und auch die Produzenten, die an ihn glauben. Ansonsten reicht es eben halt nur für Auftragsarbeiten und da geht nicht so viel Liebe rein. Und das merkt man halt auch. Und Wes Craven ist dann schon eher seinen Idealen und seinen Ideen verpflichtet und sieht sich da eben halt auch da drinnen dem nachzugehen und das auch in dem Film mit einzubringen. Und das ist so ein Versuch, das zu tun. Ich denke mal, da wird hier an einigen Hürden wird das sicherlich schon gescheitert sein, trotz alledem. Und ich würde jetzt vielleicht einfach mal in Richtung Fazit schon mal reingehen. Ist ihm hier ein doch stimmiger Film gelungen? Also hier ist wirklich was rausgekommen, was dich schocken kann, was dich auch gruselt. Tatsächlich das erste Mal seit einer langen Zeit gruselt mich ein Nightmare-Film wieder. Der nimmt seine Protagonisten, seine Darsteller, nimmt er alle ernst und er erzählt uns eine Geschichte, die mitreißen kann. Die hat hier und da ihre Lücken und Löcher. Und das Ende haut für mich vielleicht nicht hin. Aber so in Summe ist das wirklich so ein Film, wo ich sage so, jo, ich möchte gerne mehr sehen von dir. Das erinnert mich so ein bisschen, ich habe letztens auch so mit Ty West angefangen, zum Beispiel. Und alles, was ich jetzt gesehen habe, ist wirklich so ein, auch er hat so seine Sprache so langsam gelernt und einen Weg zu sich gefunden. Und das finde ich halt bei Filmemachern toll, wenn sie ihre eigene Sprache entwickeln, sich selber finden. Ich finde, Wes Craven hätte noch ein paar mehr Chancen verdient, auch von größeren Produktionsstudios, seine Sprache noch weiter zu verfeinern, eigene Stoffe nachzugehen. Das hätte ich wirklich sehr gerne gesehen. Leider ist er wirklich viel zu früh gegangen, aber schöner Eintrag hier wirklich in seiner Vita. Ich habe tatsächlich sehr viel übrig für Nightmare 7, beziehungsweise Wes Craven's New Nightmare.
Was soll ich da groß noch ergänzen? Es ist ein sehr, sehr guter, nüchterner und trotzdem emotionaler Film, der einem in jedem Alter, in dem man ihn sieht, das ist, glaube ich, heute schon bewiesen durch unsere persönlichen Kontakte mit dem Film, einem neue Perspektiven aufzeigen kann. Der Film wirkt auf mich heute mit Anfang 40 wirklich komplett anders als Teenager. Aber der Punkt ist, er wirkt immer noch. Und obwohl sich einige Effekte vielleicht nicht so gut gehalten haben, hat er trotzdem was Zeitloses. Obwohl man später diese Metaebene noch verfeinert und mit Scream voll auf die Spitze getrieben hat, funktioniert sie hier schon vollumfänglich. Es ist einfach ein unheimlicher Film, den man nicht guckt, weil man Spaß am Slasher-Genre hat. Den man nicht... Es ist auch kein... Nicht, dass ein falsches Bild entsteht. Es ist auch kein verstörender Traumafilm. Du wirst danach nicht schlafen können. Das ist er nicht. Aber es ist ein Film, der ein Stück unter die Haut und in die Synapsen geht. Und der sich da einnistet. Den trägt man noch eine Weile mit sich rum. Nicht im Sinne von Schlaflosigkeit, aber indem man drüber ihn nachdenkt. Der stimuliert irgendwas, was über den schnellen Genuss, Konsum, das Watching, was auch immer, hinausgeht. Und das ist es, was ich bei Wes Craven einfach generell unfassbar schätze, dass er etwas macht, was vielleicht nicht für die Ewigkeit, weil was ist schon für die Ewigkeit gedacht, aber was definitiv über das reine Erlebnis und die Halbwertszeit eines halbkalten Fastfood-Burgers hinausgeht. Und so dürfte Horror immer sein. Leider kam er raus, als der Horror so tot am Boden lag, wie es überhaupt nur ging. Vielleicht hätte er mehr Aufmerksamkeit bekommen, wenn er ein paar Jahre später rausgekommen wäre. Vielleicht hätte. Aber dann hätte Wes Craven vielleicht Scream nicht gemacht, mit dem er Horror gerade wieder revitalisiert hat. Es ist schon gut so gelaufen, wie es gelaufen ist. Es war mit Sicherheit auch es war für mich guter Abschluss für die Nightmare-Reihe. Dass man nicht aus der ganzen Reihe rausgehumpelt ist, sondern mal ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Und es ist gleichzeitig schon eine gute Blaupause und Fingerübung für sein Alterswerk, sag ich mal, was mit Scream begonnen hat, gewesen. In jedem Fall sehr sehenswert, sehr wiedersehenswert. Und das kann man wahrlich nicht über alle Freddy-Geschichten behaupten. Ich mag den sehr, ich bin ihm sehr dankbar, dass er mich in Verbindung mit der Movistar und Star Trek Treffen der Generationen zum Horror gebracht hat. Und ich bin gekommen, um zu bleiben. Und der Film bleibt bei mir. Und ich bin froh, dass du mich im Rahmen dieses Schocktober-Revivals hier dazu gebracht hast, den mal wieder auszugraben. Weil sonst hätte es noch ein paar Jahre gedauert. Und auch wenn ich hier und da ein paar kritische Momente hatte und auch so ein bisschen die Nase gerüft habe. Und ne, inzwischen habe ich ein paar Filme gemacht, habe auch ein bisschen andere Perspektive gewonnen als früher, wo ich nur der Fan war. Dann ich so, oh, das hätte man aber noch optimieren können. Ja, halt die Klappe, Dominik. Lehn dich zurück, lass es wirken, denk drüber nach, nimm einen Podcast auf und bring noch ein paar dazu, den Film wieder zu entdecken.
Das hast du schön gesagt. Ich würde sagen, wir haben's, oder?
Ja, 1, 2, Podcast vorbei.
Anfangs angekündigten Wortwitze finden jetzt hier auch wieder ihr Ende hier. Und es war wirklich ein rundes Gespräch. Ich bin sehr happy, dass wir jetzt hier so den Deckel auch so ein bisschen geschlossen haben. Denn Freddy vs. Jason, was ja dann die letzte Besprechung sein wird hier im Podcast, ist eher so ein Epilog. Hier können wir vielleicht noch ein bisschen über das Horror-Franchise als solches reden, auch ein bisschen über Jason Voorhees und die komplette Freitag der 13. Reihe. Aber das ist ja jetzt trotzdem keine Sternstunde des Horrors, sondern wir haben es hier wirklich mit einem waschechten Comic Clash of the Titans zu tun. Der hat seine Schauwerte. Und das werden wir wahrscheinlich rausfinden, was das für welche sind und ob und wie sie heute nach diesen ganzen fast 20 Jahren noch funktionieren. Liebe Dominik, du hast schon Werbung für deinen Podcast gemacht, das möchte ich an der Stelle nochmal wiederholen. Hört euch bitte Kino 90s Podcasts an. Es ist ein sehr schönes Format, was ich mir selber auch sehr gerne anhöre. Hin und wieder kommen bekannte und noch bekanntere Gäste, wie zum Beispiel Markus ist regelmäßig zu Gast, aber auch der Simon Fistrich von Track am Dienstag war auch schon mal zu Gast. Ihr habt über die wahnsinnig hervorragende, herausragende zweite Season von Picard gesprochen. Ja. Lieber Dominik, vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Danke für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut, mich meinem alten Endgegner seit 1995 mal wieder gestellt zu haben. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Und ihr da draußen, vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Ihr wisst, was zu tun ist. Tut uns was Gutes. Bis zur nächsten Folge. Ahoi.
Ciao.
Miss me?